Rocco up for Kobe. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast, Episode 118. Mein Name ist Dirk Funk, mit in der Leitung und ich glaube auch mit guter Laune versehen. Schöner sommerlicher Tag, ich hoffe auch in Hamburg. Arne Tegen, wie geht's dir?
Ja, moin Mahlzeit und bienvenido, sommerlicher Tag, absolut gar nicht. Es schüttet hier mal wieder aus Kübeln. Oh, eigentlich Gott. War ganz gutes Wetter angesagt, aber es geht draußen mal wieder die Welt unter.
Ja, so viel halt zu meiner Einleitung, schade, wir fangen mal neu an.
Man merkt, dass wir uns vor dem Podcast nicht miteinander unterhalten, sondern direkt auf Aufnahme drücken. Also da gibt's nächstes Ding. Ja, es ist mal wieder scheiße, das Wetter, aber das hat man als Hamburger jetzt irgendwann auch mal resignierend zur Kenntnis genommen. Frühling ist irgendwie nicht. Trotzdem habe ich geile Laune, ja. Also ich freue mich richtig auf den Podcast. Ich habe richtig Bock, dass wir uns mal wieder ein bisschen treiben lassen, ein bisschen klönen, weil es auch ein unterschätztes Wort ist. Einfach mal schauen, wohin uns die Reise treibt. Ich werde nachher Tennis spielen, werde mir danach so, ja, ein, zwei Pilzgetränke gönnen, weil noch eine Veranstaltung ist heute Abend, kann morgen auspennen. Also viel besser geht's eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist.
Bist du eigentlich dafür verantwortlich? Ich habe heute Morgen gesehen, glorreicher Facebook-Post, glorreiche Facebook-Seite, der Fanclub, die offizielle Facebook-Seite des Fanclubs des Büchener TC. Also da könnt ihr auch gerne mal raufgehen und da mal Like hinterlassen. Ich bin dritter Vorsitzender, relativ schnell geworden. Also das war eine absolute Internetperle.
Also den Aufruf wollte ich tatsächlich ohnehin nachher im Podcast nochmal loswerden. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, offizieller Fanclub Büchener TC. Das müsst ihr mehr oder weniger so oben in die Zeile bei Facebook eingeben. Dann solltet ihr da eigentlich auf eine neue Perle stoßen. Das ist so ein bisschen mein Sommerprojekt. Also ich werde ja A, anfangen, mir selber Tennisspielen beizubringen, beziehungsweise mir beibringen zu lassen. Also da bin ich auf jeden Fall locked in. Und dann ist der Büchner Tennisclub so ein bisschen mein Baby. Ich bin, ja, erster Fanclub-Vorsitzender, kann man so sagen. Dich habe ich direkt mal zum dritten Vorsitzenden gemacht. Ich glaube, aktueller Mitgliedercount ist irgendwo bei 5. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Aber also wir attackieren diesen Sommer. Das ist, glaube ich, das ist das Motto.
Ja, schön, dass du dir dafür Zeit nimmst für die Social-Media-Seite, Arne. Ich gehe nicht weiter darauf ein, aber ansonsten, man merkt schon, was ist da los? Du hast so viel Freizeit, das ist doch das Schöne. Deswegen, ich freue mich auch besonders drauf. Wir werden heute natürlich über das spektakuläre Game 5 der Serie Spurs-Rockets reden. Wir reden auch ein kleines bisschen über die Serien, die zu Ende gegangen sind, aber die stehen ein kleines bisschen im Hintergrund. Ansonsten ist auch mal wieder Throwback, was haben wir überhaupt? Throwback Tuesday auf jeden Fall wieder angesagt heute. Wir werden mal wieder eine Runde Kaffeeklatsch endlich mal wieder einläuten. Lange nicht mehr gehabt, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ansonsten schnacken wir noch mal ein bisschen hier und da. Aber das ist für mich erstmal Thema Nummer 1. Da müssen wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Also alle Details musst du auf jeden Fall nicht eröffnen. Aber du hast dir, sagen wir mal, eine kleine Auszeit genommen. Du hast jetzt momentan mal eine Periode, hast du mal ein bisschen Freizeit. Du hast auch jede Menge zu tun, trotzdem noch. Also inwiefern du darauf eingehen willst, das überlasse ich dir. Aber wie geht's dir dabei so ein bisschen? Alle haben es ja, glaube ich, mitbekommen. Der Arbeitsstress hat an dir wirklich genagt, die letzten Jahre, sagen wir mal so. Und jetzt wirklich seit Ewigkeiten mal wieder ein bisschen Zeit für dich. Was hat das für einen Effekt auf dich?
Ja, mir geht's sensationell. Also man merkt einen brachialen Stimmungsboost, einfach eine etwas ausgeprägtere Ausgeglichenheit. Man kann seinen Alltag mal wieder ein bisschen freier gestalten, als man das die letzten Jahre konnte. Ich bin tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt gerade verfügbar, wenn man so will. Also ich habe meinen Job an den Nagel gehängt nach knapp 5 Jahren, was dann auch irgendwann mal gut war. Es war relativ fordernd, die Zeit. Ich glaube, das hat man auch hier im Podcast immer mal so am Rande mitbekommen. War eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge Verantwortung und irgendwie dann nach 5 Jahren auch mal gut was Neues zu suchen. Ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit fertig und dann wird es so in 2 Monaten, würde ich mal vermuten, auf in eine neue Richtung gehen. Insofern habe ich jetzt zwar irgendwie Freizeit, aber ich habe was zu tun. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und irgendwie nicht weiß, was ich mit dem Tag anstellen soll, weil da schon irgendwie 1, 2 Verpflichtungen noch da sind. Aber es ist einfach großartig. Du kennst es ja wie kein zweiter, dass man sich den Tagesablauf einfach mal selber planen kann. Ich kann so lange pennen, wie ich will. Ich kann zum Sport gehen, wenn ich Lust drauf habe. Ich kann einkaufen, wann ich will, wie ich will. Kann mein Unikram machen, wann ich will. Und bin nicht so diesem Alltagstrott gefangen, dass man halt morgens um 7 das Haus verlässt, es abends um 8 wieder betritt und dann irgendwie ein Zeitfenster von 2, 3 Stunden am Tag hat, wo man irgendwas reinsqueezen kann. Also ich genieße es sehr, es ist ein ziemlicher Luxus, es wird nicht so ewig lange so sein, aber für den Moment ist es tatsächlich großartig und man merkt so einen originalen Stimmungsboost. Also man merkt erstmal, wie man in dieser Arbeitsmühle gefangen war und da echt auch so ein bisschen seine Lebensfreude drunter hat leiden sehen. Insofern, es geht mir sensationell, wenn man so will, tatsächlich, ja.
Ja, das freut mich richtig. Es sei dir auch wirklich vergönnt, auf jeden Fall. Man hat es ja natürlich mitbekommen, bei mir ein bisschen flexiblerer Lebensstil, sagen wir es mal so. Und dementsprechend genieße ich natürlich die ganzen Vorzüge, die du jetzt da gerade ein bisschen aufzählen kannst. Aber es ist ja auch tatsächlich so. Also es ist einfach, natürlich, jeder muss irgendwie gucken, dass er hinkommt. Aber man muss auch wirklich sich mal ein paar Auszeiten nehmen. Es ist einfach, wie gesagt, die beste Lebensphase, die wir gerade haben. Und wenn man die wirklich komplett liegen lässt, indem man einfach nur mal locht, nur Stress hat den ganzen Tag. Ich meine, das ist nun mal einfach nicht. Sei es jetzt wirklich die Hobbys, wenn es jetzt körperliche Betätigung ist. Wir sind in unserer Prime gerade, Arne, deswegen ist es auch optimal,
so ist es,
dass du gerade dein Tennisprojekt ein. Und später kann man es nicht mehr machen. Später ist irgendwann vorbei, dann ist die Wampe noch ein bisschen größer, dann ja, dann macht das alles nicht mehr ganz so viel Spaß. Von daher optimal, dass du dir auf jeden Fall die Phase jetzt gerade nochmal gönnst. Deswegen, genieß es und ich glaube, dementsprechend können wir auch langsam in Richtung Basketball gehen, weil wir beide heute Morgen, ich tippe mal mit einem schönen Käffchen, uns da das Spiel 5 aufgemacht haben. Können wir erstmal mal drüber reden, deine Erwartungshaltung vorher, bevor du überhaupt irgendwie das Spiel angemacht hattest, was hast du erwartet?
Ja, erwartet bzw. erhofft habe ich mir tatsächlich einfach mal endlich ein enges Spiel in dieser Serie. Eins, was irgendwie mehr als zwei Viertel Lust macht, ist sich anzugucken, weil die ersten vier Spiele im Prinzip mehr oder weniger Blowouts waren. Ich glaube, in der Differenz von einem Schnitt irgendwie 20 Punkten ausgegangen sind. Also da war irgendwie nicht wirklich Spannung da. Es kippte immer sehr, sehr schnell in die eine oder andere Richtung und war dann eigentlich relativ klar, wie das verläuft. Von daher habe ich mich erstmal auf ein enges Spiel gefreut bzw. darauf gehofft. Hab nicht wirklich damit gerechnet, dass es dann am Ende so eng ist, ehrlicherweise. Ich hatte ja die Spurs vor der Serie in satten 5. Hab dann irgendwann, nachdem sie Spiel 1 da direkt haben liegen lassen, das irgendwie auf Spurs in 6 erhöht. Insofern, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Aber ja, es war im Prinzip so ein typisches Ding. Ich habe mir ein Käffchen gekocht heute Morgen, habe mich hingesetzt, habe das im Real Life angemacht, habe es endlich mal geschafft, den Spoiler zu vermeiden, weil auch die App mir diesmal keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also negativ Shoutout an den League Pass, was da die letzten Tage los war. Absolute Vollkatastrophe, jedes Mal morgens den Serienstand anzuzeigen, inklusive dem Spiel von letzter Nacht. Keine Ahnung, wer da irgendwie für verantwortlich ist, aber ungeile Aktion. Auf jeden Fall kann einem echt die Laune verderben. Ja, hab mich gefreut auf ein enges Spiel und hab gehofft, dass es den Erwartungen standhalten kann, die so ein Game 5 halt hat, so ein vorentscheidendes Spiel in der Serie. Ich hatte eine Menge Spaß dabei, also es war so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Battle of the, weiß ich auch nicht, mir fällt das Wort nicht ein, aber wirklich Smallball, Skillball gegen, ja, ein bisschen versuchten Bullyball der Spurs, groß gegen klein. Also ich freue mich immer, wenn das so ein bisschen so Antagonisten sind, die einfach komplett unterschiedliche Stile aufs Parkett drücken, und hatte da echt eine Menge Spaß dran heute.
Ja, Thema Spoiler, bei mir war es natürlich eine Vollkatastrophe. In der PlayStation-App war zwar das Ergebnis verdeckt, aber darunter stand so richtig schön Final OT. Super, dankeschön. Oh, ich wusste also schon, was passiert, aber das fand ich gar nicht mal so schlimm. Also erstmal hat das natürlich mein Spannungslevel nochmal so ein bisschen nach oben geballert und dann habe ich mich natürlich erstmal drauf gefreut. Ich habe die vier Viertel natürlich auch vorher geguckt, so den Weg zu sehen, wie ist es zu dieser Overtime gekommen, und mich natürlich dann direkt schon auf die Overtime gefreut, und das war ja natürlich auch ein Knaller. Ja, ansonsten, wenn wir langsam auf Sportliche kommen, war es natürlich sehr spannend zu sehen. Also klar, die sportlichen Marschrouten waren absolut klar. Die Spurs wollten ihre Vorteile am Brett suchen, haben das am Anfang gar nicht so hinbekommen. Das war dann erst am Ende so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor, als die Rockets natürlich auch ein bisschen kaputt waren, weil sie eine 7-Man-Rotation gespielt haben. Darüber müssen wir auch noch ein bisschen reden. Aber es war spannend zu sehen, weil wirklich die Rockets haben da einfach so ein bisschen für Chaos gesorgt. Und da kamen die Spurs auch wirklich gar nicht so drauf klar. Also erstmal wirklich, dass sie viel switchen konnten, dass sie alles geswitcht haben. Und dann hast du bei den Spurs wieder dieses Typische gesehen, was ich ja mal sehr stark kritisiere. Dann war mal wieder der Fall klar. Wie oft hatte LaMarcus Aldridge ein Mismatch, aber es ist auch einfach keine dankbare Situation. Dann gucken irgendwie alle zu ihm, er kriegt da einen Ball. Es ist um ihn herum, es ist wirklich pures Chaos. Die Rockets schwirren da rum und dann ist es nun mal gar nicht so einfach, wie man auch immer denkt, auch wenn dann Ryan Anderson steht oder selbst ein James Harden. James Harden ist hier irgendwie nicht ein spindeldürrer Junge, das ist ein absolutes Biest, der wiegt auch seine 110 Kilo und ist wirklich ein kräftiger Kerl. Wenn du den aufpostest, dann musst du auch erstmal, also das ist nicht selbstverständlich, dass du jedes Mal das Ding rein. Von daher fand ich es ein kleines bisschen undankbar und hast dann irgendwann noch absolute Unsicherheit, glaube ich, verspürt in der Offense so ein bisschen der Spurs, weil alle halt immer in Richtung der Mismatches geguckt haben und zweite Option natürlich zu einem Kawhi Leonard geguckt haben, der einfach natürlich schon ein bisschen wegen seiner Knöchelgeschichte nicht ganz da war und auch sonst ein bisschen unsicher wirkte, und das hat dann einfach nicht mehr funktioniert, und so kommst du dann auch ganz schnell aus eigentlich der systematischen Offense, die man normalerweise immer spielt, raus. Also das war schon spannend zu sehen, zwischenzeitlich echt wirklich komplett unstrukturierter Basketball bei den Spurs, meiner Meinung nach.
Ja, es war so ein bisschen untypisch. Also so kennt man sie eigentlich nicht. Es war tatsächlich ein bisschen chaotisch irgendwie. Niemand wusste so richtig, ja, so richtig, was jetzt das Play ist, was wir spielen wollen. Ich glaube, an der Stelle hat man schon gemerkt, dass ein Tony Parker fehlt. Jetzt mal unabhängig von seiner individuellen Qualität, aber einfach jemand, der das System verinnerlicht hat, wie wahrscheinlich niemand sonst in der Organisation, der da weiß, wann das richtige Play angesagt ist. Da hatten sie ein bisschen Probleme. Kawhi hat dann relativ viel wirklich den Ballvortrag übernommen. Paddy Mills natürlich, der aber so ein bisschen, ja, einfach ein anderer Spielertyp ist. Der hat es ganz gut gemacht, fand ich, er hat es versucht, aber der ist halt primär ein Scorer und weniger einer, der da extrem Struktur in so ein Spiel bringt. Thema LaMarcus Aldridge, ja, das ist, glaube ich, echt nochmal so ein Ding, über das man nochmal gesondert sprechen muss. Am Ende stehen im Boxscore, ich glaube, 7 aus 21. Gefühlt waren es 3 aus 48 für mich. Also da ging ja gar nichts. Ich kann das schon verstehen, was du meinst, dass es halt auch nicht ganz so selbstverständlich ist, zu sagen, ey, du bist einen halben Kopf größer, jetzt poste den auf und score da 3 aus 4 Mal. So einfach ist es dann eben auch nicht in so einer Isolation. Aber ein bisschen besseren Job muss er da machen. Also es darf einfach nicht jedes Mal darin münden, dass es irgendwie ein Fadeaway-Midranger ist. Also dann brauche ich auch nicht aufzuposten. Da kann ich mir einen Post absparen, wenn ich es nicht schaffe, den Abschluss irgendwie mehr oder weniger im Post zu bekommen oder eben ja hochfrequentiert an die Linie zu gehen. Wenn das jedes Mal darin endet, dass ich entweder einen schweren Fadeaway nehme oder irgendwie so ein Runner-Hookshot, den er da mit rechts irgendwie 8-mal genommen hat und jedes Mal massiv gebrickt hat, dann muss ich dieses Play halt, ja, dann muss ich das reduzieren. Also dann darf ich es nicht so oft machen, wenn ich merke, ich komme damit nicht durch. Das war das, was mich daran eigentlich am meisten geärgert hat, dass du immer wieder dachtest, ja, jetzt posten sie halt zum 15 Mal nacheinander LaMarcus Aldridge auf, der halt nicht scoret, der kommt nicht durch, er generiert keine Fouls, er wird nicht gedoubleteamt, dass er da irgendwie einen Kickout spielen kann. Also warum ziehe ich das Play da 15 Mal aus dem Hut, wenn es einfach nicht funktioniert? Das habe ich absolut nicht verstanden. Dann poste ich von mir erstmal einen Pau Gasol auf, der kann das theoretisch auch, wenn ich es denn mit meiner strukturierten Offense nicht hinbekomme und da so ein bisschen One-on-One gehen muss. Warum dann jedes Mal LaMarcus Aldridge, wenn er nicht durchkommt? Also da muss man auch irgendwann mal eingestehen, dass es halt zumindest heute einfach nicht funktioniert.
Ja, das stimmt schon so. Also klar, auch seine Post-Up-Situationen, die waren einfach nicht gut. Das werden auch die Statistiken im Nachhinein bestätigen auf jeden Fall. Aber ich würde ihn ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Also erstmal fand ich seine Leistung nicht so schlecht, wie du sie jetzt gerade dargestellt hattest. Für mich hatte er schon ein paar Key-Rebounds, hatte auch wirklich entscheidende Offensivaktionen auch nochmal am Ende. Also letztendlich war er auch auf jeden Fall ein Schlüsselfaktor für den Sieg. So schwach er vielleicht zwischenzeitlich aussah. Aber es ist auch einfach ein kleines bisschen undankbar. Was die Post-Up-Situation natürlich auch so schwer macht, ist, dass er den Ball bekommt und dann alle zu ihm gucken und sagen, ja, mach halt. Für mich ist das einfach deutlich zu wenig Action einfach nach dem Initial Post-Up. Auch LaMarcus Aldridge kann einen Ball passen. Und für mich ist das zu viel Stagnation, da wird sich zu wenig bewegt, weil man ja auch einfach nicht jedes Post-Up einfach immer damit enden muss, dass LaMarcus Aldridge auch den Wurf nimmt. Und im Prinzip ist es jedes Mal so, entweder nimmt er den Wurf, weil man aber auch merkt, dass er das Gefühl hat, dass er ihn forcieren muss, oder er spielt halt einen absoluten Notpass raus. Und da passiert für mich zu wenig, was natürlich auch daran liegt, dass die Spurs einfach rein spacing-technisch nicht wirklich ernst genommen werden von den Rockets. Wenn du es dir wirklich mal anguckst, in den Post-Up-Situationen bei LaMarcus Aldridge, steht natürlich sein Mann direkt nebenbei, da steht ein zweiter Mann direkt neben ihm und die anderen ziehen auch wirklich komplett rein. Also es ist wirklich schwer, gerade wenn er wirklich ziehen will. Und dann ist immer nur mal die größte Option sein Fadeaway und der fällt momentan einfach nicht. Ist schwer.
Also ich will ihn da auch ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Ich kritisiere da weniger ihn individuell extrem, sondern eher so ein bisschen das Playcalling und den generellen Ansatz. Wenn es bei ihm nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich die Post-Ups anders spielen. Dann darf von mir aus ein Pau Gasol nicht gleichzeitig auf dem Court stehen, der da mir auch noch die Paint eng macht. Da muss ich das wirklich mit den wenigen Shootern, die ich habe, irgendwie umgeben und dann halt schauen, ob ich dann Double Team irgendwie mal ziehen kann oder mir halt was anderes überlegen. Also ich fand auch, er hat an den Brettern gut gearbeitet, hat dann natürlich auch gerade am offensiven Brett hinten raus echt ein paar wichtige Plays gemacht. Also der hat insgesamt, finde ich, schon ein ordentliches Spiel gemacht und die Quote ist jetzt auch nicht vollkommen katastrophal. Gefühlt war sie für mich ein bisschen schlechter. Ich fand ihn individuell nicht gnadenlos schlecht, aber ich fand einfach den Ansatz zu sagen, jetzt haben wir das Play 10-mal versucht, es hat davon 8 bis 9-mal nicht funktioniert, also laufen es jetzt noch 5-mal, das habe ich einfach nicht nachvollziehen können, da muss ich halt einen anderen Weg finden, aber da waren die Spurs gestern, ja, einfach nicht in der Lage zu, weil auch Kawhi Leonard nicht sein überragendstes Spiel hatte, hat zwar auch gereboundet wie ein Beast, hat wieder sehr, sehr, sehr gute Defense gegen James Harden gespielt, aber hatte ein bisschen Knöchelkrach, hatte ein bisschen Probleme mit dem eigenen Wurf. Ja, und dann war es halt irgendwo dünn. Paddy Mills, erstmal Shoutout, Alter, 43 Minuten hat er, glaube ich, in seinem Leben noch nicht gespielt. Also gefühlt spielt er 20 bis 25. Heute hat er die Starterrolle bekommen und direkt mal 43 Minuten geladen und wirklich Würfe losgelassen ohne Ende. Fand ich schön. Also er hatte zwischendurch mal eine Phase, wo du gemerkt hast, da ja, wären die Beine ein bisschen schwach, die Dinger eigentlich alle kurz gewesen und teilweise wirklich way off, wie man so sagt. Aber insgesamt hat mir seine Attitüde gefallen, sehr, sehr aggressiv, hat sich nicht gescheut, einen Wurf zu nehmen, hatte zwischendurch eine Phase, wo er sie im Prinzip selber im Spiel gehalten hat in der ersten Halbzeit. Ist eh ein geiler Macker, also der Junge verdient sich einfach einen fetten Vertrag, einfach massives Shoutout. Paddy Mills ist so sneaky under the radar, echt ein geiler Dude, ey.
Auf jeden Fall. Also ich finde rein vom Typ her, ich habe tatsächlich noch nicht viele Interviews, oder ich glaube auch, er war noch nicht mal irgendwo beim Podcast zu Gast. Müsste er mal bei uns sein. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich, ihn kennenzulernen. Allgemein wirklich immer schön zu sehen, wie er sich einfach jedes Mal freut. Sei er auf der Bank, ist er immer der Erste, der hochspringt. Oder auch wirklich nach dem unfassbaren Block von Ginobili, wie er da wirklich ja mit kompletten Emotionen da zu ihm rennt und einfach ihm da direkt embraced. Das war einfach schön zu sehen. Geiler Typ und auch sportlich ein Riesenfaktor. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Schritt, den Popovic dann eingegangen ist, was für mich vorher ein Fehler war. Da war er für mich dann einfach ein kleines bisschen zu schematisch, dass er dann einfach sich die Bankrotation erhalten wollte, deswegen DeJounte Murray als Point Guard reingeschmissen hat, war für mich ein kleiner Fehler, weil du es im Prinzip einfach so machen musst. Mein Gott, es ist eine Notsituation und da muss ein Patty Mills halt auch einfach mal 43 Minuten spielen und nicht seine gewohnten 24 von der Bank oder auch ein Danny Green, der dann einfach in, natürlich auch kein Riesenfaktor war im Spiel 4, aber halt auch einfach 24 Minuten spielt oder 25 und du fragst dich ja, warum? Warum spielt der Junge nicht 36 Minuten? Das ist im Prinzip rein wirklich, was deine Taktik angeht, Offensive, ist das der Schlüsselfaktor deines Spiels, weil du sein Spacing brauchst, du brauchst seine Defense und du brauchst dann auch letztendlich seine Schlüsselaktion, wie er am Ende geliefert hat, was natürlich auch eine riesen Überraschung war in der Overtime, letztendlich der Matchwinner wirklich gewesen. Das war für mich so ein bisschen fragwürdig und da natürlich schön zu sehen, dass da Pop auch einfach mal ein bisschen bereit war, so aus seinem Schema rauszugehen.
Ja, finde ich auch. Also man wirft ihm ja immer mal vor, dass er einfach ein wahnsinniger Sturkopf ist, was er, glaube ich, auch ist. Aber er hat sich da schon ein bisschen zu einer Reaktion treiben lassen. Und das finde ich erstmal Shoutout an ihn. Sie haben Spiel 4 klar und deutlich verloren. Da musste irgendwie eine Reaktion kommen. Nee, hatte sich verletzt bei den Rockets. Dann haben sie wirklich auf ein sehr, sehr kleines Three-Guard-Lineup umgestellt. Da haben die Spurs so, ich sag mal, on the fly während des vierten Spiels nicht wirklich eine Reaktion gefunden. Jetzt war dann im Prinzip bei den Rockets klar, was passiert, dass sie einen Ryan Anderson als Backup-Center dann wahrscheinlich brauchen und dann entsprechend Eric Gordon mit ins Starting-Lineup ziehen und da deutlich kleiner gehen. Bei den Rockets, irgendwie eine ganze Reihe interessanter Storylines. Also das ist vorhin schon thematisiert. Eine 7-Mann-Rotation, sehr, sehr, sehr klein. Also keine Minuten für einen Harrell bekommen, keine Minuten für einen Decker bekommen. Wenn es denn wenigstens mal 5-7 gewesen wären, um mal so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Hat dich überrascht? Fandst du die richtige Aktion? Fandst du das Kleingehen erstmal richtig, dass man Ryan Anderson dann entsprechend als Backup-5 irgendwie primär einsetzt und Eric Gordon mit reinzieht, weil es in Spiel 4 funktioniert hat und man im Prinzip sagt, pass auf, wir shooten ohne Ende und bauen einfach drauf, dass das ähnlich wie in Spiel 4 und Spiel 1 läuft?
Also erstmal die Lösung im Starting Lineup fand ich super, also hat D'Antoni gut gemacht, war für mich auch wirklich eine von vielen guten Entscheidungen, die er da bisher getroffen hat, auch ja schon in Spiel 4 war es wirklich interessant, obwohl er, das war ja der Riesenfaktor, dass Ryan Anderson auf der 5 Lineup hat unglaublich gut funktioniert. Es war zwar defensiv natürlich erwartet, relativ schwierig, aber offensiv war es einfach unfassbar gut, dass es letztendlich wieder ein Net Plus war, aber dennoch haben die Spurs sich dann da wirklich gerade zum Ende der ersten Halbzeit, hatten sich wirklich reingefuchst und sind da immer besser klargekommen, dass sie es wirklich ausgenutzt haben und einfach immer wieder sich einen Offensiv-Rebound geholt haben und da hatte D'Antoni dann schon reagiert, hat erstmal wirklich Anderson auf der Bank gelassen und ähnlich jetzt schon gespielt, wie er es jetzt auch in Spiel 5 gemacht hat und das war für mich erstmal die richtige Entscheidung, weil es auch mit Eric Gordon wirklich absolut Sinn macht. Gerade defensiv ist das auch einfach wieder unterschätzt ein gutes Lineup, also da haben wir schon oft drüber gesprochen. Einfach genau diese furiose, chaotische Defense, wirklich alles switchen und auch Eric Gordon, haben wir schon mal wirklich vorne so drüber gesprochen, ist für mich, was das angeht, ein kleines bisschen underrated. Ist natürlich kein Superverteidiger, aber er ist auch nicht so schlecht, wie man ihn jetzt da irgendwie manchmal darstellt, weil er vor allen Dingen auch wieder ein kleiner Bulle ist. Das sind alles Leute wirklich, die aktiv sind, die flink sind und physisch dagegenhalten können. Von daher erstmal richtig, am Ende war es natürlich dann ein Riesenproblem, weil du gesehen hast, die waren alle gassed ohne Ende. Natürlich wirklich vor allem James Harden, der am Ende war ja wirklich eine Katastrophe. Einfach jede Possession einfach war, ich halte 22 Sekunden lang den Ball. Die anderen machen auch gar nichts, weil sie einfach völlig verwirrt und kaputt sind und dann forciere ich da irgendwie einen Scheißshot. Aber weiß ich nicht, ob du D'Antoni da jetzt so schlimm wirklich Vorwurf machen kannst, weil ich meine, wenn sie das Ding einfach in den normalen 48 Minuten gewinnen, dann sagen alle 7 Daumen hoch für Mike D'Antoni, super gecoacht das Spiel und er hat Pop geoutcoacht, was man immer dann wieder sagen würde. Sowas bitter und im Nachhinein sagst du natürlich, weiß ich nicht, ein Harrell könnte funktionieren, ist für mich dann eher Problemfaktor, was ich nicht ganz verstehen kann. Am ehesten hätte ich da Sam Decker reingeschmissen, weil er für mich eigentlich genau in diese Philosophie auch super reinpasst. Kann er den Court sogar auch noch ein kleines bisschen stretchen und ist ansonsten auch wieder einfach ein guter, athletischer, physischer Mann, der da so ein bisschen in dieses Defensivschema für mich gut hätte reingepasst.
Ja, also die Decker-Personalie konnte ich auch nicht wirklich verstehen. Der ist jemand, den du da eigentlich, finde ich, relativ problemlos mal für eine Handvoll Minuten reinwerfen kannst, um einfach ein bisschen Entlastung zu haben. 7-Mann-Rotation ist halt wirklich extrem dünn. Natürlich kannst du jetzt sagen, wenn sie das Ding in der regulären Spielzeit dann irgendwie durchmachen, hat er alles richtig gemacht, so hat er mehr oder weniger alles falsch gemacht, ganz so schwarz-weiß ist es halt auch nicht, aber wenn man sich nochmal so die letzten Minuten des vierten Viertels und natürlich insbesondere die Overtime anguckt, meine Güte, ey, also zum Glück bin ich kein Rockets-Sympathisant, ich wäre, glaube ich, auf dem Sofa völlig kollabiert, das war ja grausam, da ging ja überhaupt nichts mehr zusammen, also auch von Spurs-Seite die Overtime, die sie ohne Kawhi Leonard spielen mussten, also eigentlich alles angerichtet für die Rockets, da wirklich Spiel 5 zu stehlen, haben dann natürlich auch versucht, das Ding über James Harden zu lösen, weil sein Bewacher Kawhi nicht mehr da war. Aber du hast es schon richtig gesagt, die quote-unquote Offense in der Overtime bestand ausschließlich darin, dass James Harden irgendwie an die Dreierlinie spaziert, wartet, bis noch 3 Sekunden auf der Shotclock sind und dann irgendwie einen Fadeaway-3 nimmt und den halt breakt ohne Ende, weil der auch schon das komplette vierte Viertel und im Prinzip die komplette zweite Halbzeit eiskalt war. Also es hat ja bei Harden nicht erst in der Overtime angefangen, hat eine sensationelle erste Halbzeit gespielt und in der zweiten Halbzeit ging fast gar nichts mehr. Haben da die Spurs für dich, was die zweite Halbzeit angeht, irgendwie besonders reagiert oder hat es da schon angefangen, dass Harden einfach gassed war, falsche Entscheidung getroffen, was war da los? Der ist ja mehr oder weniger in sich kollabiert und mit ihm dann natürlich hinten raus auch das Rockets-Team. Ja, ganz ehrlich, also was war denn das für eine Overtime? Also ja, du kannst gassed sein und die Beine sind nicht mehr so da, verstehe ich. Aber sich dann darauf zu verlassen, dass ich 5-mal nacheinander nach vorne laufe und irgendwie einen Contested Dreier reinnagel, das ist dann halt irgendwie auch ein bisschen dünn, auch wenn ich einfach körperlich nicht mehr richtig fit bin.
Ja, war ganz eigenartig zu sehen, weil gerade, es ist ja nur logisch, wenn du gassed bist, gerade diese Aktionen, die fallen dann einfach nicht mehr. So ein Harden-Dreier, wirklich spät in der Shotclock, der sonst wahrscheinlich ein 30-prozentiger, 35-prozentiger Wurf ist, wird dann mal ganz schnell zu einem 10-prozentigen Wurf, weil es einfach auch verdammt schwierig ist, wenn wirklich das Gatorade-Zeichen sowas von am Leuchten ist und dann willst du dann noch die Dinger reinnageln. Das geht halt einfach nicht, aber von daher darf man da auch nicht nur ihm den Vorwurf machen, es war halt mal wieder wirklich eine schwache James-Harden-Klatschleistung, muss man einfach mal wieder sagen. Reiht sich einen wirklich in eine Vielzahl von schlechten Leistungen da spät bei entscheidenden Spielen in dieser Saison und auch in teilweise wirklich, ja, in den Playoffs war es noch nicht so ein Riesenfaktor. Aber man muss auch zu seinen Teammates gucken. Und da gab es ja diese eine Aktion, wirst du mit Sicherheit auch gesehen haben, als er da halt mal wieder 16 Sekunden mit dem Ball stand, dann auf einmal den Kopf schüttelt, weil halt keiner zum Screen kommt und dann halt einfach einen Ball hochwerfen muss. Das ist dann wieder die Frage. Wer ist da schuld? Die denken sich natürlich, seine Teammates haben scheinbar gedacht, okay, wir gehen einfach aus seinem Weg, James Harden will machen. Er hat sich in dem Moment was anderes gedacht, aber ja, absolut, absolut ahnungslos gewesen, die vier Spieler um ihn herum. Aber dass du da nicht ein bisschen mehr Action machst und vor allen Dingen halt kein Pick-and-Roll-Situation wirklich einleiten kannst, weil das ist ja wirklich genau das, was es dann ausmacht. Spät in der Situation einfach willst du ja nur ein bisschen kleinen Kollaps in der Defense provozieren. Und das kriegst du halt so 1-gegen-1, spät, wenn James Harden nicht mehr kann, kriegst du halt einfach nicht mehr so hin. Also natürlich absolut nicht nachvollziehbar, warum sie nicht weiterhin irgendwie einen Capella-Harden-Pick-and-Roll gehabt haben oder was auch immer. Und auch komisch für mich, dass Lou Williams dann spät absolut gar kein Faktor mehr war. Also hatte natürlich auch kein gutes Spiel gemacht, war überhaupt kein Faktor in diesem Spiel. Aber gerade einfach einen weiteren Playmaker, jemand, der den Ball halt in der Hand haben kann, fand ich eigenartig.
Ja, definitiv, zumal sie ja im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, den Schlüssel gefunden haben, aber einfach einen Ansatz gefunden haben, der das komplette Spiel über funktioniert hat. High Screen and Roll von Harden und Capella in der Regel, dann Penetration und dann stehen halt die Shooter draußen und dann ist es halt entweder ein Ariza, der den Dreier reinknallt, ein Patrick Beverley, der den Dreier reinknallt, ein Eric Gordon, der ein bisschen Krach mit seinem Wurf hatte, aber ein Ryan Anderson, der den Dreier gut getroffen hat gestern. Also im Prinzip ist es ja kein Hexenwerk. Genau das spielen die Rockets das ganze Jahr, genau das haben sie in der ersten Halbzeit gespielt und genau das hat funktioniert, weil es einfach unheimlich schwer zu verteidigen ist. Natürlich, wenn Harden dann da irgendwie isoliert an der Dreierlinie steht, auf dem Screen wartet und keiner kommt, dann ist der am Ende des Tages auch die ärmste Sau, der dann halt nur irgendwie versuchen muss, einen Wurf loszuwerden. Viel mehr geht dann auch nicht mehr. Also da ging insgesamt auf einmal bei den Rockets, ich weiß, das wirkte ein bisschen wie Stecker gezogen. Die haben auf einmal überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, was sie machen sollen und wirkten da so völlig, ja, so ein bisschen fehl am Platz irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich einfach, ja, einfach die Müdigkeit ist, die dann im Kopf auch irgendwann einfach da ist. Lou Williams nicht wirklich ein Faktor gewesen. Eigentlich haben sie da ja eben auch außerhalb von James Harden ein paar Jungs, die einfach ein Play machen können. Ob es ein Williams ist, selbst ein Eric Gordon, auch ein Patrick Beverley, selbst ein Trevor Ariza, die können irgendwie off the dribble ein bisschen was kreieren. Aber wenn die halt alle nur in der Ecke rumstehen und warten und schauen, was der große Harden macht, ja, dann wird's halt irgendwann dünn. Und dafür ist dann die Spurs Defense andersrum auch einfach zu gut, die ein paar schöne Leistungen, finde ich, bekommen haben. Jonathan Simmons, sehr, sehr gut gefallen. Ist einfach ein verdammt geiler Typ, muss man mal sagen. Also auch da haben die Spurs mal wieder einen überragenden Job gemacht. Ich glaube, mit dem Jungen kannst du die nächsten Jahre echt was anfangen. Brutale Intensität, ein paar Key-Steals gegen Harden generiert. Ich glaube, in der Overtime waren es alleine 2 nacheinander. Hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch in der Offense für mich, auch wenn der Wurf nicht unbedingt fallen wollte. aber hat mir gut gefallen und natürlich, wir müssen über Manu reden, meine Güte, dass der Kerl nochmal so ein Spiel im Tank hat, ich glaube, das hat niemand wirklich angezweifelt, der irgendwie mehr als zwei Manu Ginobili-Spiele die letzten 100 Jahre gesehen hat, aber was der da für Plays teilweise rausgehauen hat, mein Gott, der rechtshändige Dank, alter Schwede, da dachte ich wirklich, was ist jetzt los, Raum-Zeitgefüge irgendwie aus den Fugen geraten, sind wir wieder 2007 angekommen, das Ding stopft da rein und dann natürlich der Block hinten raus gegen Harden, wobei auch da ist mal wieder ja, Himmel und Hölle relativ nah beieinander. Also stell dir nur mal vor, der fault den da, was jetzt aus der körperlichen Haltung nicht unbedingt selten ist, dass du da einfach ein bisschen Hand und Finger erwischt und Harden da drei Free Throws schenkst und der die Dinger reinknallt und du in Double OT gehst irgendwie. Also auch da war ich sag mal, Held und Verlierer, Versager, wie auch immer, relativ nah beieinander. Dass die Spurs da nicht gefault haben, ist dann auch wieder was, worüber man reden kann. Also insgesamt sehr interessante Possession hinten raus, aber ja, massives Shoutout an Manuel, der Typ. Und wenn es nur noch das ist, also wirklich, wenn er halt einfach in den Playoffs nicht mehr viel zustande bringt, aber ein so ein Spiel, der geben kann, dafür ist der Typ einfach nur geil.
Ja, pure Genugtuung. Also absoluter Gänsehautmoment. War natürlich echt so ein ballsy Play. Also hätte ja eigentlich auch so ein bisschen einfach in die letzten Wochen reingepasst, wenn James Harden mal wieder wirklich der Three-Pound-Foul bekommt, seine drei Freiwürfe reinnagelt und dann einfach das Ding ja dann wirklich, dass es dann wieder in die nächste Overtime geht. Also von daher war es echt absolut geil. Es war so schön, wie es wirklich war, aber wirklich umso schlimmer waren auch wirklich die Tage davor, die Spiele davor bei Manu zu sehen, weil das war wirklich schrecklich. Also du hast einfach gemerkt, wirklich seine Legs waren nicht da, absolut nichts mehr im Tank, da hat ja wirklich gar nichts geklappt. Und das Schlimme ist ja zu sehen, und das haben ja auch wirklich schon diverse alternde Sportler aus verschiedensten Bereichen wirklich eigentlich ähnlich bestätigt, so wie das auch bei Manu Ginobili sein wird. Das ist halt, er steht auf dem Platz, er sieht, die Lane ist offen, er sieht wirklich die Spielsituation, er weiß ganz genau. Also der Kopf sagt halt weiterhin, ja, ich muss jetzt das machen, das, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mache, aber der Körper kann halt einfach nicht mehr liefern. Also er hat ja, das hast du ganz oft bei ihm gesehen in den letzten Spielen, hat wirklich oft die richtige Entscheidung getroffen mit seinem Drive zum Korb, der ihn ja wirklich die komplette Karriere lang ausgemacht hat und dann ist er einfach nicht mehr in der Lage, physisch das abzuschließen. Das ist einfach ein schwieriges Ding und auch schwierig da irgendwie umzudenken und gerade wenn dann auch der Wurf so ein bisschen shaky ist und er von draußen dann nicht mehr so machen kann, aber in dem Spiel absolut überragend, also dass er allgemein wirklich ein Clutch-Guy ist, das ist ja keine große Überraschung, aber dass er da jetzt wirklich da am Ende der Matchwinner war, schön zu sehen. Kleines bisschen überraschend für mich, deswegen natürlich auch, dass er nicht den letzten Wurf schon in der Regular Time wirklich bekommen hat bei der letzten Possession. War so ein bisschen eine eigenartige Situation, da hat ja auch Pau Gasol sich einen riesen Einlauf eingefangen. Ich glaube, weil er da, es war ja so ein Initial Double Screen wirklich, um Paddy Mills da so ein bisschen frei zu bekommen und dann hätte Popovic scheinbar den Rescreen von Gasol gefordert, der dann einfach geparkt hat und ein bisschen Capella weggedrückt hat. Das war so ein bisschen ein eigenartiges Play, schon da hätte ich mir eigentlich so ein bisschen Manu Ginobili Action gewünscht. Hätte eventuell gut sein können, aber ich will auch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und über Kawhi Leonard mit dir reden. Also gar nicht so unbedingt seine Leistung, das finde ich auch so ein bisschen interessant. Also ich glaube auch nicht nur, dass es die Verletzung war, aber glaubst du nicht auch, dass er hätte weiterspielen können? Also ich glaube wirklich, so wie es gewirkt hat und auch so wie Pop nach dem Spiel reagiert hat, war das einfach so eine bewusste Aktion. Er hätte bestimmt zu Ende spielen können, er hätte weiter auf dem Platz stehen können, aber Pop hat sich einfach dafür entschieden, nee, so klappt's nicht, so funktioniert's nicht. Er war auch einfach nicht gut und dann hat er ihn einfach gepult und hat ihn runtergenommen.
Ah, ich weiß nicht. Man muss Pop natürlich immer alles zutrauen. Also auch das wäre nicht das erste Mal, dass Pop einfach sagt, Superstar, komm raus, aber auf die Bank oder ich ziehe alle 5 Starter und lass einfach die Second Unit eine komplette Overtime spielen. Also auch das hat Pop ja in der Vergangenheit schon gemacht. Ich kann es mir vorstellen, er hatte ja schon mal irgendwie Mitte viertes Viertel so ein Stint, als er auf einmal wieder draußen saß, wo man nicht so wirklich wusste, was da jetzt der Hintergrund ist, ob es der Knöchel ist oder ob er ihm nochmal ein bisschen Rest verschaffen will, bevor es dann wirklich in die absolute Crunch-Time geht. Das da war im Prinzip jetzt auch nicht... Ja, nicht sein normaler Stint, normalerweise spielt er das dann hinten raus durch. Ich weiß es nicht, also er hatte nicht das beste Spiel, natürlich nicht, aber dass du in dem Lineup wirklich auf den Kawhi Leonard verzichtest, bewusst, glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube eher, dass das so ein Ding war, irgendwie jetzt wollen wir mal nicht riskieren, dass es mit dem Knöchel noch schlechter wird, versuchen das Ding irgendwie ohne ihn durchzudrücken, damit er in einem potenziellen Spiel 6 dann auf jeden Fall dabei ist und wir das nicht mehr schlimmer machen. Also man muss es Pop zutrauen, ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil so schlecht war jetzt ja nun nicht. Ist ja nicht so, dass gar nichts funktioniert hat, als er auf dem Court war und allein fürs defensive Ende, ich glaube nicht, dass Pop da wirklich einen Kawhi ziehen würde und einfach benchen würde, wenn es nicht irgendwie eine körperliche Notwendigkeit dafür gäbe.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass er spielen hätte können, ist ja auch so ein Mix daraus. Also klar, dadurch, dass du ihn ziehst, dann sicherst du ja auch eher, dass er vielleicht für ein Spiel 6 wieder fit ist. Und wenn du ihn Spiel 5 durchspielen lässt, dann riskierst du eventuell, selbst wenn du gewinnst, dass er 6 und 7 ausfällt und wer weiß, was dann ist. Weil das ist ja die große Thematik. Sollte Kawhi Leonard die nächsten beiden Spiele nicht spielen können, ist das natürlich ein Riesenproblem für die Spurs. Davon gehe ich aber nicht aus. Also ich rechne eigentlich fest damit, dass er Spiel 6 wieder aktiv ist, nicht bei 100% liegen wird, aber dass er das Ding schon irgendwie durchbringt.
Ja, hat er ja selbst im Prinzip Postgame auch schon gesagt, dass das so aussieht, als würde alles dafür sprechen, dass er Spiel 6 morgen Nacht dann, glaube ich, von Donnerstag auf Freitag auch spielen kann. Da bin ich mal gespannt tatsächlich, ob die Rockets nochmal reagieren können, was das Lineup angeht, also ob sie da im Prinzip den gleichen Weg weiterfahren, ob die Spurs, ja, gehe ich mal auch davon aus, dass die im Prinzip relativ wenig drehen werden am Lineup und versuchen werden, das da nochmal über Größe, über Rebounding, über Dominanz an den Brettern irgendwie zu lösen. Normalerweise so die Dramaturgie einer Serie, die über 6 Spiele geht, sieht genauso aus. Spiel 1, 4 irgendwie umkämpft, Heimteam gewinnt Spiel 5 und in der Regel gehst du dann auswärts hin und holst dir Game 6. Aber mein Gott, ich würde mal sagen, da ist irgendwo alles drin. Also würde mich auch nicht wundern, wenn die Rockets wieder nah an einem Blowout zu Hause unterwegs sind und wir dann Game 7 sehen. Ich glaube, diejenigen, die sich am meisten drüber freuen, sind die Warriors. Die gucken sich das ganz entspannt aus der Ferne an, haben ihren Sweep klar gemacht, haben jetzt echt mal eine Handvoll Tage Pause und sind sicherlich auch nicht traurig, wenn das Ding tatsächlich über 7 geht. Ich bleib nach wie vor dabei und bleib bei den Spurs in 6, auch wenn ich den Rockets da einiges zutraue. Aber ja, also wenn ich tippen muss, dann würde ich sagen, die Spurs machen das jetzt. Du, kann ich mir vorstellen, gehst eher nochmal mit den Rockets oder wie sieht das bei dir aus?
Nee, ich bleib natürlich auch bei meinem Initial Pick. Ich hatte ja vor der Serie Spurs in 6 gesagt. Das Ding ist halt super schwer zu tippen. Ich kann mir bei den Rockets wirklich absolut beides vorstellen, dass sie jetzt einfach da einen kompletten Blowout wirklich im positiven Sinne gerieren können, dass sie die Spurs da einfach vom Parkett fegen, vielleicht auch mit dem Kawhi Leonard, der noch ein bisschen angeschlagen ist. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass die Rockets einen absoluten Kollaps im Tank haben. Also wirklich, dass da gar nichts geht und sie sang- und klanglos untergehen in Spiel 6. Weil an sich muss man ja auch mal drüber reden, es ist wieder das typische Szenario, wir haben es ja gesehen in Spiel 5, auswärts so ein bisschen die Rollenspieler, da haben wieder die paar Prozente wirklich gefehlt. Ich meine, wenn ein paar mehr Würfe von Ariza reingehen, der 3 aus 10 war, Eric Gordon war 4 aus 13 und auch Lou Williams 3 aus 10, kein Faktor. Wenn all die Jungs wieder ein paar mehr reinknallen zu Hause, was ja da irgendwie halt doch einfach dieser Mythos leider wahr ist, dass das ein bisschen realistischer wird, dann ist das Spiel natürlich ganz anders, gerade wenn wir dann über einen Kawhi Leonard reden, der wahrscheinlich nicht bei 100% sind. Aber dennoch glaube ich, dass die Spurs da eigentlich einen guten Weg gemacht haben, also ich sehe da schon eine Entwicklungskurve und dass sie da in Spiel 6 wirklich von Anfang an das Ganze ein bisschen mehr ausnutzen können und deswegen hoffe ich, dass sie das Spiel wirklich gewinnen können.
Ja, bin ich auch dabei. Also würde ich auch so tippen und dann hätten wir tatsächlich die Conference Finals, die sich wahrscheinlich die meisten irgendwie herbeigesehnt haben, die einigermaßen objektiv auf den Westen 1 gegen 2, Warriors gegen Spurs. Ich kann mir vorstellen, dass die Warriors jetzt nicht unbedingt was dagegen hätten, wenn doch irgendwo die Rockets sich da durchsetzen, die, glaube ich, ein einfacheres Matchup für die Warriors sein könnten potenziell. Aber die Spurs sind jetzt auch nicht so brutal unterwegs, dass man das Gefühl hat, sie wären da eine Riesenherausforderung für die Warriors. So zumindest ist bei mir gerade aktuell das Gefühl, Warriors haben, ja, ich würde sagen, gute Jazz, die wirklich das so gut gemacht haben, wie es halt irgendwie geht. Sie haben es ihnen eng gemacht, haben sie dann in 4 am Ende doch rausgenommen. Gordon Hayward hatte, finde ich, so über die gesamte Postseason wirklich sein Outcoming. Also da bin ich erstmal sehr, sehr froh, dass der Junge die hohen Erwartungen, die auch wir ihm mitgegeben haben, da erfüllen konnte. Für mich zumindest sehr, sehr gute Postseason gespielt. Ja, am Ende war es halt nicht genug irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob wir über Spiel 3 schon geredet haben, über den Kevin Durant-Faktor, der da auf einmal eben auf den Tisch kam. Spiel 4 dann eigentlich auch relativ deutlich an die Warriors gegangen. Das war das, was ich vor der Serie tatsächlich erwartet habe, wenn man so will, dass sie wirklich auf dem Gas bleiben und mehr oder weniger alles versuchen, um das wirklich in 4 durchzubringen, um sich eben diese paar Tage mehr Pause, ja, zu ermöglichen, weil letztes Jahr gezeigt hat, dass dir hinten raus sonst echt ein paar Körner fehlen, wenn du da ein, zwei Spiele liegen lässt, die du vielleicht nicht zwingend liegen lassen musst. Davon hatten sie letzte Saison ein paar, wo sie im Prinzip mit ein bisschen mehr Gas wahrscheinlich die Serie auch ein, zwei Spiele früher hätten schließen können. Das haben sie jetzt gemacht. Insofern sind sie weiter ungeschlagen, ähnlich wie die Cavs. Siehst du irgendwo echte Spannung im Westen, ob es dann die Spurs oder die Rockets sind, oder geht's auch da im Prinzip nur darum, wer sie ein bisschen kitzeln kann und am Ende des Tages, ja, gehen sie durch?
Nee, absolut gar nicht. Also rein taktisch traue ich es natürlich den Spurs da schon wieder zu, dass Popovic wirklich seine Jungs da optimal irgendwie einstellen kann. Aber was ist schon optimal gegen die Warriors? Also es macht einfach rein sportlich, wenn du es vergleichst von dem Matchup her, keinen Sinn ist. Also die Spurs können groß nicht spielen, sobald sie da Lineups wirklich aufbieten mit einem Aldridge und einem Gasol drauf, wissen wir alle, was passiert. Die werden dann komplett ausgenutzt, dann wird jedes Mal Pick and Roll gespielt, werden die involviert und dürfen dann Curry verteidigen oder Durant verteidigen. Und auch da können wir uns alle vorstellen, wie das ausgeht. Und das Gegenszenario klein zu spielen, funktioniert halt auch nicht, weil sie einfach nicht genug Shooting haben. Also die Spurs sind komplett raus. Bei den Rockets hast du halt immer noch so ein bisschen diesen Faktor, dass wenn wirklich alle heiß laufen, du dir irgendwie vorstellen kannst, dass sie einfach die Warriors ausshooten können. 1-2 Spiele, wenn wirklich Thompson, Curry, Durant alle mal ein bisschen kalt sind. Aber wirklich viel Fantasie, dass da, ich glaube nicht, dass beide in der Lage sind, mehr als ein Spiel zu gewinnen. Und es könnte auch wirklich gut sein, dass es in der nächste Sweep wird in den Conference Finals.
auch mal was schön ungeschlagen in die Finals gehen. Irgendwo glaube ich, dass sie dann irgendwie doch mal ihre Lackluster-Games haben, wo sie ein bisschen was liegen lassen. Aber insgesamt, die Warriors, müssen wir nicht ewig lang drüber reden, sehen brachial gut aus. In Spiel 3 ist genau das passiert, was man sich ein Stück weit von der Durant-Verpflichtung erhofft hat. Clay und Steph waren im Prinzip so kalt es irgendwie geht, also so kalt zwei solche elitären Shooter sein können. Draymond Green hatte nicht sein bestes Spiel und dann kommt halt Kevin Durant und übernimmt und spielt eine Isolation nach der anderen und scoret, wie er will, und drückt da irgendwie, weiß ich nicht was, 40 Punkte irgendwie raus und gewinnt das Spiel im Prinzip alleine. Spiel 4 war dann wieder ja eine Kollektivleistung, wo es bei allen ganz gut lief. Also ja, es fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, gerade im Westen irgendwie sich vorzustellen, wie jemand das diesen Zug stoppen soll, weil es im Prinzip genau die einfache Rechnung ist, die wir mal wieder aufgemacht haben. Natürlich kann es sein, dass einer von den Vieren kalt ist. Es kann auch sein, dass zwei von den Vieren kalt sind. Es kann auch mal sein, dass zweieinhalb von denen kalt sind, aber dass wirklich dreieinhalb kalt sind, was du im Prinzip bräuchtest, um die zu schlagen, weil sie ja nicht nur eine überragende Offense, sondern eine sensationell gute Defense sind. Ja, dann wird es halt brutal schwierig. Also die Spurs, ja, bin ich im Prinzip ähnlich dabei. Denen traue ich nicht viel zu. Ich glaube nicht, dass sie die Mittel haben, um wirklich zu scoren gegen die Warriors. Andersrum können sie ihren Bullyball, wenn man ihn so nennen will, sowieso nicht spielen. Also da, glaube ich, wird es relativ deutlich. Und auch bei den Rockets, ja, natürlich kann es sein, dass sie mal Feuer fangen und irgendwie 25 Dreier die als Team reinknallen. Aber das passiert halt im Zweifel auch nicht 4 aus 7 Mal. Also ich sehe nichts tatsächlich, was den Westen spannend machen kann.
Nee, aber muss man auch, glaube ich, eine ganz ehrliche Erwartungshaltung von beiden Teams haben, dass du da einfach noch nicht ganz da bist, weil ich finde, bei den Rockets sowie bei den Spurs musst du sagen, sind beides keine kompletten Teams. Also die Spurs sind absolut one piece away wieder, um da wirklich ein absoluter Contender zu sein. Das werden sie auch hinbekommen, ob es schon in der nächsten Offseason ist oder in den nächsten zwei. Also das Team ist ja nicht das komplett fertige Team. Es ist halt ein Transition Year gewesen, und dass sie dennoch wieder so gut waren in der Regular Season und auch jetzt wieder in den Playoffs, wirklich mit viel Problemen, ist für mich erstmal eine Positiv-Story, und worauf man dann auch stolz sein kann, auch bei allen hohen Erwartungen der Spurs. Und die Rockets, ja, haben gezeigt, dass ihr Basketball funktioniert, und auch die müssen da noch ein kleines bisschen nachbessern, und da muss man gucken, ob du halt mit diesem dann doch irgendwie so ein bisschen limitierten Kader, kannst du halt auch nicht erwarten, dass du jetzt direkt den Titel gewinnst. Also von daher muss ich sagen, alles in Ordnung.
Ja, würde ich auch so sagen. Im Osten ist eigentlich auch nicht wirklich viel mehr Spannung drin, wenn man mal ehrlich ist, weiterhin ungeschlagen haben, also den Raptors in 4 den Zahn gezogen, über die, glaube ich, müssen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail reden, ähnlich wie wir es über die Clippers gemacht haben, was das jetzt für die nähere Zukunft der Raptors bedeutet. Da gibt es doch 3 bis 5 Fragezeichen mittlerweile. Ja, war ein Sweep, wie er im Buche steht, war auch nichts, was sich wirklich anders angefühlt hat, im Gegensatz zur ersten Runde der Cavs, was im Prinzip irgendwie auf dem Papier ein Sweep war, aber von den einzelnen Spielen nicht wirklich. Da hätten sie mindestens 1 verlieren müssen, vielleicht sogar 2. Zweite Runde war dann einfach die Cavs nochmal wieder einen Gang hoch, und bei den Raptors haben wir das gesehen, was wir die letzten Jahre immer wieder gesehen haben. Sie haben nicht wirklich einen zusätzlichen Gang, sie sind im Prinzip das Team in der Postseason, was sie in der Regular Season sind, und die Cavs haben einfach einen zweiten und vielleicht sogar einen dritten Gang, wo sie nochmal ein bisschen Intensität hochschrauben können und dann einfach nochmal ein Stück besser sind. Dementsprechend nicht weiter überraschend im Prinzip, dass sie das Ding ja dann auch in vier zugemacht haben. Die Raptors hatten keinen Kyle Lowry dabei in Spiel 3 und 4. Auch das hat sicherlich nicht wirklich geholfen. Zwischendurch hatte man in Spiel 3 und auch in Spiel 4 mal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht können sie sich ihr eines ersehntes Spiel irgendwie holen. Am Ende hat auch das nicht gereicht. Darf einen auch nicht wirklich überraschen. Du bist wahrscheinlich auf dem Never Doubt LeBron-Trip, kann ich mir vorstellen. Und das auch vollkommen zu Recht. Der spielt eine sensationelle Postseason, auch wieder so ein bisschen fast sneaky, weil, ja, wenn man irgendwie eher über den Westen oder über andere Personalien redet als über LeBron, der halt nicht wirklich gefordert wurde. Also die Raptors für mich tatsächlich enttäuschend. Ich glaube, Kyle Lowry hat an allen Eck und Enden gefehlt. Auch mit ihm hätten sie die Serie mit Sicherheit nicht gewonnen. Vielleicht wären sie ein bisschen dichter dran gewesen. Am Ende des Tages ist es halt ein bisschen scheiße, wenn du im Osten spielst, während LeBron James noch in seiner Prime ist. Da kannst du halt, wenn du kein richtig gutes Team bist, und das sind die Raptors, leider nicht viel mehr erwarten. Also ich glaube, das wird man dann auch in Toronto einsehen müssen, wa?
Ja, so ist es letztendlich. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich die Raptors, diese Postseason-Raptors, ein kleines bisschen überschätzt fand. Das hat man jetzt gesehen. Also wirklich alle, wie es ein Bill Simmons gemacht oder sonst was, die behauptet haben, dass sie eine Chance gegen die Cavs haben. War für mich Bullshit. Ist letztendlich auch ein kleines bisschen so. Wie es da weitergeht, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ansonsten, ja, können wir uns alle bei LeBron James dafür bedanken, dass man jetzt zumindest mit ein bisschen Hoffnung in die NBA Finals gucken kann oder schon mal hinblicken kann. Weil so ein LeBron wirklich in dieser Form, der definitiv besser noch ist als in der letzten Saison, da kann man sich dann schon ein bisschen bisschen Hoffnung machen, dass da auch gegen die Golden State Warriors was gehen könnte. Auf das Matchup kommen wir, wenn es soweit Zeit ist, aber das sollte auf jeden Fall nochmal die Lektion für alle LeBron-Doubter und Cavs-Doubter sein. Das ist einfach, ja, es war vergeudete Lebenszeit mal wieder. Stundenlang darüber zu diskutieren, spielt LeBron James genug Minuten, man sieht es jetzt, sind zweimal im Sweep durch, wirklich da durchgereitet. Der hätte jetzt jeweils eine Woche Urlaub auf Hawaii machen können, also der ist absolut well-rested und auch ansonsten, man sieht es einfach immer wieder. Sie haben den Schalter, sie haben ihn wieder umgelegt, das sind halt die Cavs.
Ja, das sind die Cavs einerseits und das ist der Osten. Andererseits muss man fairerweise, glaube ich, auch dazu sagen, die Competition ist da in der Spitze einfach nicht da. Ich bin gespannt, ob dann die Wizards oder die Celtics, über die Serie müssen wir auch gleich nochmal reden, aber ob die das ein bisschen enger gestalten können. Ja, hake ein.
Ich glaube einfach, also es ist natürlich, man kann über die Conference diskutieren und man kann auch darüber diskutieren, was wäre gewesen, wenn jetzt die Cavs im Westen gewesen wäre. Aber glaubst du ernsthaft, dass es im Westen, abgesehen von den Warriors, ein Team gegeben hätte, was die Cavs wirklich hätte aufhalten können?
Ja. Ja, ich glaube schon, dass Spurs, die vollkommen, nee, vollkommen fit sind, dass sie das im Tank haben, ist den Cavs sehr, sehr schwer zu machen. Ich sehe einfach das zweitbeste Team im Osten ist wahrscheinlich so gut wie das fünftbeste Team im Westen. Und das ist einfach so. Also, das nimmt ja nichts davon weg von der Leistung von den Cavs oder von der Leistung von LeBron. Natürlich, die Warriors sind da so ein bisschen außen vor. Ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, die Spurs ballern die Cavs weg. Aber dass die Spurs mindestens eine Klasse, wenn nicht zwei besser sind als das zweitbeste Team im Osten, das ist, glaube ich, auch keine Frage. Das ist einfach nochmal ein Qualitätsunterschied, der einfach da ist. Ob die Celtics oder Wizards dann das deutlich enger gestalten können als die Raptors, sehe ich eigentlich auch nicht wirklich. Vielleicht minimal enger, vielleicht können sie ein Spiel holen, viel mehr dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht. Du hast halt nur ein echtes Spitzenteam im Osten, das ist so. Das hat auch einen Grund, weil Teams einfach bewusst jetzt gerade mal ja nicht all-in gehen. Wir haben bei den Celtics immer wieder drüber geredet, weil sie irgendwie das Gefühl haben, selbst dann sind wir nicht so nah an den Cavs, dass das irgendwie Sinn macht. Die Cavs sind einfach meilenweit besser als der Rest im Osten, was primär an LeBron James liegt, aber eben auch daran, dass die Competition für mich da einfach nicht so da ist. Natürlich würde ich die Cavs auch im Westen jederzeit gegen die Rockets tippen und jederzeit gegen die Clippers tippen, aber das ist aber eine andere Hausnummer als solche Toronto Raptors, die einfach auch im Vergleich im Westen vielleicht das, weiß ich nicht, fünft, sechstbeste Team werden. Viel mehr ist es dann halt nicht.
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Dennoch glaube ich auf jeden Fall nicht, dass irgendein West-Team, abgesehen von den Warriors, eine ernsthafte Chance gehabt hätte, sie zu schlagen. Und da nehme ich auch die Spurs mit rein, weil man das ja immer wieder sieht. Also wirklich, so gut es die Spurs phasenweise machen, haben die doch einfach auch genug Defizite und glaube ich nicht, dass es hätte reichen können.
Das sehe ich anders, aber dabei können wir es im Prinzip auch belassen. Stattdessen würde ich eher mal auf die andere Serie im Osten gucken, die noch offen ist. Da haben wir die Celtics gegen die Wizards, 2-2 steht es da aktuell. Ist tatsächlich eine Serie, ehrlicherweise, von der ich nicht ewig viel gesehen habe. Zumindest Spiel 3 und Spiel 4 habe ich nur im Kondens geguckt. Holt mich nicht ab, wie Jan Böhmermann sagen würde. Ich finde es nicht wahnsinnig spannend. Ich hatte vor ein paar Tagen mal so den Moment, wo ich ein bisschen innerlich für die Celtics geroutet habe, weil die Homecourt hätten in den Finals, Conference Finals gegen die Cavs, was es theoretisch auf dem Papier vielleicht ein bisschen interessanter macht, als wenn die Cavs auch noch mit Homecourt gegen die Wizards reingehen. Dann muss man sich da eigentlich nicht wirklich irgendwie ein Szenario versuchen auszudenken, wie das spannend wird. Zurück zu der Serie. Hast du da mehr von gesehen? Involviert die dich irgendwo? Also holt sie dich irgendwo ab? Hast du da Sympathien für die eine oder andere Seite? Ist es so ein bisschen, also Herr Thomas, gönnt man jetzt, dass er diese Serie zumacht, nachdem sie Spiel 3 und 4 auswärts jetzt doch recht klar verloren haben? Oder ja, wie gehst du an diese Serie? Suchst du den Gegner raus, der potenziell die Conference Finals spannender machen könnte, wer auch immer das dann ist? Oder ist dir die Serie im Prinzip ähnlich egal, wie sie mir leider ist?
Ja, es hört sich so ein bisschen affektiert und scheiße an, aber es ist tatsächlich so. Also auch ich wünsche mir eigentlich, dass die Serie so schnell wie möglich zu Ende geht, weil ich bin auch tatsächlich von beiden Teams wieder so ein bisschen enttäuscht und das ist einfach, da fehlt einem auch wieder die Fantasie, einfach über potenzielle Conference Finals sich da irgendwas auszudenken, weil man bei beiden Teams da jetzt gesehen hat, und das ist für mich das Enttäuschende, rein charakterlich, dass da einfach beiden Teams was fehlt, um da ernsthaft ein Contender zu sein, weil man hat es jetzt gesehen, so schwach die Wizards in den ersten beiden Auswärtsspielen waren die Boston Celtics auf einmal in den Auswärtsspielen wirklich, haben sie wieder ihr hässliches zweites Gesicht gesehen. Da haben wir auf einmal wieder einen Al Horford gesehen, der in beiden Spielen durchschnittlich 3,5 Boards holt. Und Isaiah Thomas war dann auf einmal mal wieder nicht da und dann kollabiert die komplette Boston Celtics Offensive. Also das finde ich einfach schwach, ist ein kleines bisschen enttäuschend. Und bei den Wizards, ja, weiß ja jeder, dass meine Sympathien da nicht so da sind. Also ich muss natürlich sagen, John Wall hat mich absolut überzeugt bei den Playoffs. Also wenn ich nicht überzeugt wäre, dann würde mit mir auch irgendwas nicht stimmen. Das muss man dazu natürlich auch sagen. Aber ich finde die Wizards als Team einfach, ja, ganz charmant, aber letztendlich einfach nicht überzeugend. Von daher ist das für mich jetzt eine Serie, die meiner Meinung nach an die Celtics gehen wird. Ist ja auch rein mathematisch immer so. Ich weiß nicht, wie viel Prozent sind. Irgendwie wird bei 80% liegen, dass sich bei einem 2-2 das Home-Team meistens einfach durchsetzt. Da glaube ich auch, dass das passieren wird. Ob es jetzt ein 7 ist oder ein 6, mal gucken. Vielleicht sehen wir nochmal ein spannendes Game 7. Das wäre ja nochmal was.
ist, glaube ich, leicht über 80% sogar über die Historie. Und im Prinzip ist es, glaube ich, auch in der Regular Season Series bei den beiden Teams so gewesen, dass immer das Heimteam gewonnen hat. Dann wären es tatsächlich die Celtics in 7. Für mich wäre auch irgendwie so ein potenzielles Game 7 nochmal was, ja, was mich in die Serie reinholen könnte und da irgendwie ein bisschen Begeisterung vielleicht entfachen könnte. Ansonsten bin ich da auch relativ emotionslos. Glaube auch einfach vor dem Hintergrund, dass ich beiden da in den Conference Finals nicht wirklich was zutraue. Irgendwo auf so einer irrationalen Ebene traue ich den Wizards da noch ein bisschen mehr zu, die irgendwie noch ein bisschen mehr für mich diese Attitüde, diese Einstellung, diese Star Power dann vielleicht auch haben, um da wirklich, ja, potenziell mitzugehen. Aber die hätten nicht mal Homecourt gegen die Cavs. Die haben eine viel zu dünne Bank. Also wirklich zutrauen tue ich es denen dann auch nicht. Gefühlt würde ich mein Geld eher auf ein Combo aus Wall und Beal setzen, die so eine Serie eng machen können, als eine Isaiah Thomas L. Horford Combo. Im Kollektiv sind die Celtics für mich wahrscheinlich etwas besser und theoretisch auch gefährlicher. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages traue ich einem der beiden Teams das zu, irgendwie die Conference Finals enger zu machen. Auf gar keinen Fall. Mehr als 5 Spiele sehe ich da irgendwie auch nicht passieren. Womit wir wieder bei diesem Riesenthema wären. Vor der Saison wurde das von vieler Seite, glaube ich, kritisiert, gerade im Rahmen des Kevin Durant Moves, dass im Prinzip für alle klar ist, wie die Saison ausgeht. Wir werden die Warriors gegen die Cavs sehen. Die Warriors spazieren durch den Westen, die Cavs durch den Osten. Wir haben da immer so ein bisschen auf die Bremse getreten, einfach weil im Verlauf so einer Saison wahnsinnig viel passieren kann. Was Verletzungen angeht, was vielleicht nochmal Trades angeht, dass andere Teams ein bisschen aufrüsten. Da ist nicht wirklich was passiert. Die Warriors hatten so ein bisschen ihre Kevin Durant-Verletzungen, aber zur richtigen Zeit, wenn man so will, also rechtzeitig, dass er wieder voll dabei ist für die Playoffs. Bei den Cavs gab es nicht wirklich schlimme Verletzungen, beziehungsweise auch die vom Timing so, dass sie jetzt locked and loaded sind und da wirklich durch den Osten spazieren. Ich bin ehrlicherweise nicht so wirklich ein Freund davon, das so kritisch zu sehen, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn es darauf hinausläuft, sehen wir die beiden mit Abstand besten Teams der Liga in den Finals. Das finde ich jetzt nicht problematisch. Das ist dann das dritte Jahr in Folge, ja. Aber am Ende des Tages, wenn das halt gerade die zwei dominanten Teams in ihren Conferences sind, dann ist das für mich völlig okay. Also das nimmt für mich nichts weg von dieser Saison und ich freue mich trotzdem drauf. Die Postseason ist ein bisschen langweilig, ja. Aber das ist nun mal so, wenn du zwei sehr, sehr gute Teams hast, die da sehr dominant sind. Im Prinzip haben es dann auch die anderen Teams aber nicht geschafft, ihre Serien irgendwie interessanter zu machen. Also siehst du das auch so kritisch, so destruktiv oder freust du dich im Prinzip einfach drauf, dass wir nochmal wahrscheinlich unfassbar geile Finals sehen, wenn es denn darauf hinausläuft?
Ich kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Andererseits bin ich natürlich bei dir und sag mir, wir sollten uns alle wirklich oft nochmal das Rematch freuen in den Finals. Das wird einfach eine spannende Geschichte. Andererseits bin ich auch so ein kleiner Verfechter davon, dass ich mir so kürzere Serien einfach spannender vorstellen könnte. Wenn du jetzt sagst, Best of 5 und einfach mal, dass wirklich der Underdog mal die Chance hat, wenn er einfach mal Spiel 1 klaut auswärts, dass dann der Favorit einfach mal ins Schwitzen kommt. Weil das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Faktor beim Playoff-Basketball in der NBA, der es für mich so ein bisschen langweilig macht. Also wirklich einfach einen so, guck mal, direkt das erste Homegame zu verlieren, das ist doch 0% irgendwie, dass du da so ein bisschen Desperation bekommst. Also es ist einfach für die guten Teams, die im Zweifel einfach besser sind, ist es zu komfortabel, dass du einfach über 7 Spiele letztendlich die Qualität siegt und dass du das dann wieder rausholen kannst und einfach auch 2 absolut schwache Leistungen einfach wieder rausreißen könntest. Von daher fände ich es persönlich charmanter, wenn es tatsächlich Best-of-5-Series wären, zumindest irgendwie abgesehen von den Finals, die kannst du meinetwegen dann wieder in 7 spielen, aber dann hätten wir halt mal öfter was, dass halt so ein Überraschungsteam wie die Bucks, denen natürlich noch ein bisschen Qualität fehlt, aber die einfach durch 2-3 furiose Spiele einfach mal eine Serie dann letztendlich auch verdient gewinnen würden. Also das fände ich persönlich besser, aber gut, so ist es letztendlich.
Die Petition würde ich wahrscheinlich unterschreiben, dass man vielleicht sagt, Conference Finals und Finals gehen Best of 7 und davor geht's der Best of 5. Das könnte es ein bisschen spannender machen, denn du hast natürlich schon recht, so im Normalfall über potenziell 7 Spiele setzt sich zu, was weiß ich, wie viel Prozent, aber gefühlt zu 85% auch einfach das Team durch, was schlicht besser ist. Also diese wirklichen Upsets, die gibt's dann nicht wirklich, die sind dann eher so ein bisschen, ja, künstlich Spannung zu erzeugen, so wow, das zählt dann schon als Upset, wenn du die Serie irgendwie über 6 Spiele ziehen konntest und am Ende des Tages halt trotzdem verlierst. Also dass wirklich das der Außenseiter sich in so einer Serie durchsetzt, ist sehr, sehr selten, weil es einfach über so eine dann doch relativ große Sample Size von potenziell 7 Spielen eigentlich alles für den Favoriten spricht. Also die Petition würde ich mitnehmen, dass man es da vielleicht in den ersten Runden vor allem ein bisschen spannender machen könnte. Also so richtig konnten die Playoffs dies ja jetzt nicht mit meiner Vorfreude sozusagen mithalten, weil einfach viele Serien mich dann doch irgendwo nicht so geflasht haben oder dann doch relativ deutlich waren, wie auch immer. Aber ich versuche das eigentlich eher ein bisschen positiv zu sehen und mich darauf zu freuen, dass wir, wenn es denn so läuft, und ich glaube, davon gehen wir mittlerweile eigentlich alle aus, die vermeintlich vollkommen unschlagbaren Warriors gegen unfassbar gute Cleveland Cavaliers gerade sehen mit einem LeBron in, weiß ich nicht, absoluter Peak-Form, selten in der Karriere besser drauf gewesen als jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen. Also wenn es den Warriors irgendjemand streitig machen kann, dann ist es ein LeBron in Top-Form mit einem Supporting-Cast, der nun auch nicht wirklich blind ist. Also ich freue mich da eigentlich eher drauf.
Ja, das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Perspektive. Also die Playoffs waren definitiv ein bisschen lahm, eine kleine Enttäuschung, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Also wie gesagt, hoffen wir nochmal irgendwie auf ein Game 7 in der Washington-Celtics-Serie und ansonsten sollte es spätestens in den Finals spannend werden. Aber dann unterhalten wir uns dann noch ein kleines bisschen über Kyle Lowry, oder?
Ja, würde ich sagen. Und die Raptors insgesamt, wa?
Ja, können wir machen. Dann fangen wir an.
Habe ich mir fast gedacht, wir schieben uns den Ball da hin und her. Ja, ich hab's schon mal angerissen. Ist eine sehr, sehr spannende Phase, die jetzt auf die Raptors zukommt. Da sind natürlich die Stimmen oder werden die Stimmen lauter, die jetzt mal wieder nach absolutem Abriss schreien und sagen, bricht das Ganze auseinander, das bringt so in der Form nichts. Mit dem Core werdet ihr nie wirklich erfolgreich sein. Andererseits hast du die Stimmen, die natürlich richtigerweise betonen, dass das mit Abstand die erfolgreichsten paar Jahre in der Geschichte der Raptors sind, dass sie irgendwie jedes Jahr um die 50 Wins holen gerade und einfach nach wie vor in der Position sind, das vielleicht zweitbeste Team im Osten zu sein gerade, auch wenn das jetzt nicht ewig viel heißt und immer noch dieses klassische Argument, dass du im Prinzip eine LeBron-Verletzung davon entfernt bist, im Zweifel in den Finals zu stehen. Klammer auf, um da dann komplett abgeschossen zu werden von jedem vernünftigen West-Team. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine sehr, sehr spannende Situation bei den Raptors. Sie haben eine ganze Handvoll Free Agents, die auf dem Markt sein werden, wo jetzt natürlich die ganz große Frage ist, was machst du da? Allen voran Kyle Lowry, potenzieller Franchise-Player, allerdings nicht mehr der Jüngste. Wenn du dem wirklich seinen verdienten Max, würde ich einfach mal behaupten, gibst, dann sind das 5 Jahre und ein bisschen was über 200 Millionen und hast ihn ja bis zu einem recht hohen Alter in den Büchern. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er gerade ist, aber der ist auf jeden Fall schon jenseits der 30. Und das 5 Jahre tut dann hinten raus schon weh mit einem Vertrag, der dann ein Volumen von 30, 35, fast 40 Millionen im Jahr hat. Das tut dann schon weh. Du hast einen Serge Ibaka, den du gerade akquiriert hast, der Free Agent wird. Ein PJ Tucker wird Free Agent. Und noch so ein, zwei andere Jungs. Ich glaube, ein Damari Carroll, wobei der ist ja noch unter Vertrag. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist die ganz große Frage bei den Raptors. Wie geht's weiter? Halten wir den Core zusammen? Geben wir Kyle Lowry diesen fetten Vertrag und bauen im Prinzip weiter auf dieses Duo Lowry, DeRozan und hoffen, dass wir irgendwann mal dicht genug an den Cavs sind? Oder sagt man jetzt im Prinzip jemandem in dem Alter, dem drücke ich keine 200 Millionen rein, wir brechen komplett auf und ja, sind mal ein paar Jahre vielleicht nicht so gut und warten drauf, dass LeBron endlich alt ist und greifen dann nochmal an? Also was ist der richtige Weg für Toronto?
Ganz schwierige Situation, finde ich, weil wir halt nicht wie bei den Boston Celtics diese Situation haben, dass wir halt direkt wissen, es gibt einen Weg, wie man sich irgendwie so strukturieren könnte, dass man dann in 3-4 Jahren so richtig parat ist. Das sieht man bei den Raptors ja nicht unbedingt. Du hast zwar so Norman Powell, der auf jeden Fall in den Playoffs, glaube ich, einigen Leuten spätestens die Augen geöffnet hat und ein sehr guter Junge werden sollte, also potenziell echt mal so eine richtig stabile Nummer 3 sein könnte für dein Team, eventuell sogar die Nummer 2. Aber ansonsten, ja, also fehlt einem da doch schon die Fantasie zu sagen, mit einem Kern von DeMar DeRozan und Kyle Lowry gewinnst du irgendwie in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie den Titel, solange LeBron James nun mal noch in der Eastern Conference ist. Also das ist so ein kleines bisschen schwierig. Ansonsten erstmal positive Story, muss man sagen, es war wieder eine gute Saison von den Raptors. Also ist ja immer die Frage, wie willst du mit sowas unzufrieden sein? Was ist die Erwartungshaltung? Also du kannst einfach, wenn du ihn gesigned bekommst, und da müssen wir überhaupt drüber reden, ob die Möglichkeit besteht, ob du Kyle Lowry bekommen kannst, wenn du den dann nimmst, dann garantierst du dir ja für die nächsten 3-4 Jahre wieder absoluten Playoff-Erfolg. Du wirst immer irgendwie einen Homecourt-Platz relativ sicher haben und wirst da gut mitspielen. Und das ist ja eigentlich erstmal eine Perspektive, die viele Franchises so nehmen würden. Also ich weiß nicht genau, wie ich das sehen würde.
Ja, natürlich ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Andersrum musst du natürlich auch mal sehen, wenn die Cavs sich jetzt nicht irgendwie an den Second Seed im Osten gepimmelt hätten, dann wären die Raptors potenziell wahrscheinlich dann doch wieder in den Conference Finals gewesen, weil gegen die Celtics und Wizards traue ich ihnen definitiv zu, so eine Serie zu gewinnen, und dann redest du auf einmal da doch wieder anders über die Saison wahrscheinlich und nicht ganz so deprimiert, wenn du dann halt erst in den Conference Finals wieder die Ramme von den Cavs bekommst. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig. Prinzipiell finde ich die Situation der Raptors nicht so schlecht, wie sie ist, dass du ein Team bist, was eben ja im Osten auf diesem zweiten Plateau vom Niveau her hängt, hinter den Cavs, wo ja auch noch irgendwie 14 andere Teams oder 13 andere Teams dahinter hängen. Das ist halt aktuell so, da kommst du nicht wirklich dran vorbei. Die Raptors sind nicht wirklich eine Free Agent Destination in der Vergangenheit gewesen, also dass die jetzt irgendwie einen anderen Ansatz fahren können, um da wirklich wieder richtig kompetitiv zu werden, sehe ich irgendwo auch nicht. Andersrum ist natürlich die Personalie Kyle Lowry irgendwie ein bisschen problematisch. Hier muss man nachgucken, wie alt er ist, aber wenn du dem jetzt wirklich 5 Jahre über 200 Millionen anbietest und er die potenziell annimmt, was natürlich nochmal so ein Thema ist, ob er das machen würde, dann bist du da natürlich, ja, bist du da mit deinem Franchise-Player, der dann sehr, sehr alt ist, wo ein bisschen die Frage ist, wie sein Game wirklich alt hat, dann bist du da natürlich die nächsten Jahre erstmal fest strukturiert. Dann ist ganz klar, du wirst ein Homecourt-Team im Normalfall im Osten sein, wirst aber potenziell wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Team sein, was den Osten wirklich gewinnen kann, geschweige denn irgendwie LeBron James verletzt sich, aber selbst dann bist du immer noch ja, einfach einen klar erkennbaren Schritt davon entfernt, ein echter Contender zu sein. Das sind die Raptors einfach nicht. Und ich glaube, das werden sie mit diesem Kern aus Lowry und DeRozan wahrscheinlich auch nicht werden. Auch wenn du vielleicht links und rechts ein bisschen was austauschen, Valanciunas bewegst und irgendwie besseren Big Man dazu bekommst. Ich glaube nicht, dass du ein richtig echter Contender werden kannst mit so einem Kern. Und da ist dann, ja, so eine Gewissensfrage. Reicht einem das einfach recht gut zu sein und jedes Jahr so ein, zwei Playoff-Runden zu gewinnen? Oder will man wirklich schwarz-weiß, entweder Contender oder gar nichts? Aber den Weg sehe ich bei den Raptors speziell halt auch nicht so einfach, da dann wirklich, ja, dann sich über den Draft irgendwie Philly-like dann wieder neu zu positionieren. Also so einfach ist es dann eben auch nicht. Also Eier auf den Tisch. Bietest du als Masai Ujiri Kyle Lowry 5 Jahre 200x Millionen an oder nicht?
Ich versuche ihn zu einem kleinen Paycut zu überzeugen, definitiv. Und ich glaube auch, dass das theoretisch schon irgendwie machbar wäre. Gerade wenn du ihm wirklich die 5 dann trotzdem irgendwie bietest mit einem leichten Paycut. Falls er sagt, nee, mach ich nicht, ich nehme nur das volle Max, biete ich es ihm trotzdem an. Also für mich ist es gefährlich, ihn da wirklich gehen zu lassen ohne Gegenwert. Das macht dich akut einfach wirklich schlechter. Also es wurde ja auch schon bei uns in der Gruppe so ein bisschen darüber diskutiert, ob die Raptors eventuell ohne ihn sogar besser sind. Also das sind sie definitiv nicht, auch wenn sie da phasenweise mal ganz gute Momente hatten. Klar, bei so einer kleinen Sample Size kann das ruhig mal passieren, aber für mich ist das, wie gesagt, gefährlich. Wenn du diesen Status verlierst und dann irgendwann mal wieder Probleme hast, mal vielleicht mal ein Jahr die Playoffs verpasst, das ist dann für die Franchise einfach auch so ein kleines bisschen rufschädigend. Also ich würde als Raptors GM einfach versuchen, weiterhin competitive zu bleiben, und du wirst in den nächsten 3-4 Jahren wahrscheinlich eh nicht den Titel gewinnen, und dann arbeite ich lieber so ein bisschen daran, wirklich meine Brand so ein bisschen weiter zu entwickeln und einfach wirklich diesen erfolgreichen Basketball einfach zu etablieren bei den Raptors, dass du einfach immer sagen kannst, wir sind im erweiterten Playoff Contender-Bereich und das sind wir einfach die nächsten Jahre, und dass du irgendwie so dir den Status auch vielleicht mal bilden kannst, dass du für die nächste Generation dann einfach auch mal wieder einen fetten Free Agent dann endlich mal bekommst.
Ist wahrscheinlich der rational klügste Weg und vermutlich auch der, den die Raptors dann irgendwo einschlagen, denke ich. Zumindest aus ihrer Perspektive gehe ich auch davon aus, dass sie genau das versuchen werden, dass sie Lowry da zu einem kleinen Paycut bewegen werden oder versuchen werden, ihn zu bewegen. Der saß die ganzen letzten Jahre auf einem sehr, sehr schlanken Deal. Also der hat sich jetzt das auch einfach schlicht mal verdient, einen fetten Vertrag abzugreifen. Ob der dann wirklich so strukturiert sein muss, dass er mit 36, 37 im fünften Vertragsjahr 40 Millionen auf der Pfanne hat. Da kann man dann vielleicht auch nochmal, ja, ein bisschen in der Verhandlung das so strukturieren, dass es etwas besser auch für die Raptors aussieht. Ich glaube eher, und so hört sich das aus Ujiris Sicht auch an die letzten Tage, dass er ein bisschen versucht, eine andere Kultur, sage ich mal, zu etablieren, auch auf dem Platz, einfach ein bisschen weg von diesem krass isolationslastigen Basketball, den sie in der Regular Season gespielt haben, der sich einfach nicht gut transportieren lässt in die Postseason. Also ich schaue da auch in Richtung eines Serge Ibaka, der da einfach nicht seine Kernkompetenz hat, was wirklich in dem Moment, in dem Serge Ibaka den Ball bekommt, ist die Possession zu Ende. Dann wird er werfen. So, Punkt, aus, Ende. Da wird kein Ballmovement mehr irgendwo kreiert. Der spielt den Pass nicht weiter. Das ist einfach was in der Postseason ein bisschen wehtut. Auch der wartet auf einen potenziell fetten Vertrag. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der da ein dickes Angebot von den Raptors bekommt. Und dass man dann vielleicht versucht, da so ein bisschen flexibel zu sein. Vielleicht Murray Carey mit einer Stretch irgendwie loszuwerden und dann tatsächlich zu schauen, ob dir irgendjemand Jonas Valanciunas abnimmt. Also das ist natürlich so ein bisschen die große Personalie. Wirst du Jonas Valanciunas los? Weil der, glaube ich, ich sehe den einfach nicht mehr als echten Teil der Zukunft der Raptors, so leid mir das tut. Also ich glaube, dass sie versuchen werden, Lowry und DeRozan natürlich zu behalten, DeRozan eh noch unter Vertrag, und dann links und rechts ein bisschen das Roster so umzustrukturieren, dass du trotzdem mit diesem Core irgendwie, ja, ein bisschen progressiv dich weiterentwickeln kannst. Ob das dann funktioniert, ist die andere Frage. Aber siehst du Ibaka oder Valanciunas oder einen von beiden als mittelfristigen Plan oder Teil der Zukunft der Raptors?
Ich sehe da beide nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde Serge Ibaka inzwischen massiv overrated, sehe ihn wirklich absolut kritisch. Würde ich ihm keinen fetten Vertrag bieten, weil ich mir da echt Sorgen machen würde, dass du ihn später wieder irgendwie vernünftig getradet bekommst, ohne dass du ihn einfach irgendwie wegschenken musst und einen anderen schlimmen Vertrag annimmst. Also ich würde ihm keinen Vertrag anbieten, und wenn, dann wirklich nur einen absolut, ja, reasonable, einfach so einen ganz schmalen, aber den wird er auch nicht nehmen wollen. Irgendwer wird ihm da schon einen guten Vertrag bieten, und ja, das würde ich auf jeden Fall nicht matchen, das Angebot, oder kein besseres da liefern. Und bei Jonas Valanciunas sehe ich persönlich die Zukunft auch nicht. Also da mache ich mir weniger Sorgen, dass du ihn los wirst, weil sie haben dann doch einfach für die neuen Capspace-Verhältnisse haben sie einfach einen sehr guten Vertrag mit ihm gemacht. Ich meine, 4 Jahre, 64 Millionen, das ist ja nicht so viel. Das kann problemlos dein 4., 5. Guy sein bei einem Team, was einfach ordentlich Kohle ausgibt. Und ich glaube da schon, dass viele Mannschaften da einfach auch noch sportliches Potenzial sehen, weil du sprichst ja das Richtige an. Jonas Valanciunas ist kein schlechter Basketballer. Er hat einfach nie so richtig in die Philosophie reingepasst, weil er ist halt ein Junge, der wirklich auch diese isolierten Touches braucht, wirklich diese Post-Up-Situation, die Raptors halt einfach rein gar nicht brauchen. Also es war ein absolutes Mismatch innerhalb der Franchise, Jonas Valanciunas und die Raptors. Und auch wenn ich von dem Bandwagon bei ihm so ein bisschen runter bin, würde ich direkt wieder ich aufsteigen, nicht. Sobald er eine neue Chance beim neuen Team bekommt. Also da würde ich versuchen, da einen vernünftigen Deal zu machen. Und wenn wir uns die letzten Jahre wirklich den Track-Record von Masai Ujiri wirklich angeguckt haben, dann bin ich mir doch relativ sicher, dass er dann einen guten Trade einfehlen würde. Ansonsten die Murray Carroll, glaube ich auch, dass du den bewegt bekommst, wenn du ihn bewegen willst. Also der ist ja auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass der komplett done ist. Da gibt es auch schon noch die Chance, dass wenn er in der Offseason mal vernünftig arbeitet, dass er wieder da ist. Aber auch der hat einen Vertrag, den du gut bewegen kannst. Also das ist für mich auch wirklich eher der Schlüssel. Du kannst diesen Kern zusammenbehalten, bloß dann musst du einfach so ein bisschen, wirklich ein bisschen besser arbeiten, dass die Pieces zusammenpassen. Du brauchst Shooter drumherum und bei der Center-Thematik haben wir drüber redet. Da brauchst du so einen Typ, DeAndre Jordan, Typ Nerlens Noel, sind natürlich alles Jungs, die du nicht bekommen kannst, weil du auch keinen Capspace haben wirst, um einen Nerlens Noel irgendwie einen hochdotierten Vertrag anzubieten. Das wäre natürlich ein absoluter Traumfit. Aber ja, da musst du einfach gut arbeiten. Du hast mit Norman Powell wirklich einen guten Jungen. Du hast auch einen Jakob Poeltl, den du auf jeden Fall vernünftig bearbeiten willst. Also die haben die Pieces, sie müssen einfach da ein kleines bisschen geduldig sein. Aber für mich wäre es ein Fehler, das wirklich jetzt mit dem Star, mit Kyle Lowry aufzubrechen. Da würde ich eher ein bisschen drumherum zu gucken.
Bin ich auch dabei. Und bei Valanciunas, das muss ich direkt schon mal sagen, das ist ein Vorgriff auf unseren ersten Preseason-Podcast. Der wird meine irrationale Bold-Prediction fürs nächste Jahr. Ich bin wieder drauf, offiziell auf dem Bandwagon. Ich glaube, der Mann braucht einfach nur eine Luftveränderung. 20-10 von Valanciunas nächstes Jahr. Lock it in. Vorausgesetzt, er ist bei einem anderen Team als den Raptors. So, also da lege ich schon mal Eier auf den Tisch. Das ist definitiv in den Büchern. Ansonsten ist natürlich die spannende Frage, aus Raptors-Sicht sehe ich das ähnlich. Glaube ich, haben wir ganz gut illustriert, was da so die Optionen sind. Macht Kyle Lowry das, ist die Frage. Hat Kyle Lowry noch Bock? Ja, er hat jetzt in den letzten Tagen ein bisschen durchklingen lassen. Ring wäre irgendwie ganz schön. Ich glaube, da gibt's Teams mit einer besseren Perspektive darauf, als die Raptors ihm die aktuell bieten können. Sucht er vielleicht den Weg in den Westen? Auch das hat man die letzten Tage gehört, wo natürlich die nächste Frage ist, warum sollte er das tun? Also ist irgendwie mit diesen Warriors, die nächsten Jahre so zusammenbleiben werden, ist die Chance da irgendwie höher? Nee, ist sie nicht. Ist es vielleicht Philly? Also die brauchen Point Guard. Also siehst du Kyle Lowry aus seiner Perspektive tatsächlich in Toronto bleiben? Oder kannst du dir vorstellen, dass der einfach auch nochmal ja, woanders eine neue Chance suchen will, ob die dann größer ist auf dem Ring oder nicht? Weil die Warriors gehen nicht weg und die Cavs gehen nicht weg. Also insofern ist ein bisschen auch die Frage, kann dir wirklich ein anderes Team außerhalb von mir aus der Spurs so eine viel bessere Chance geben? Also bleibt Kyle Lowry, wenn er das dicke Angebot bekommt, bleibt der bei den Raptors oder hat der einfach keine Lust mehr?
Ja, ist die Frage, wie ernst er das jetzt wirklich gemeint hat mit deiner Aussage. Wenn wirklich das Einzige, was ihn interessiert, so wie er es gesagt hat, der Ring ist, ja, dann darf er bei den Raptors nicht den Max-Vertrag unterschreiben. Dann muss er eigentlich gehen, beziehungsweise wirklich einen starken Paycut annehmen, damit die Raptors einigermaßen flexibel bleiben, um ihn herumzubauen. Also, das ist die große Frage. Aber das ist immer eine ganz leichte Aussage, die viele immer gerne tätigen. Und sobald da auf einmal wirklich der Geldkoffer geöffnet wird mit fast 200 Millionen, dann wird es auf einmal ganz schwer zu sagen, mich interessiert nur der Ring. Also, da bin ich sehr gespannt. Ist auch eine Charakterfrage. Machen einfach extrem wenige Jungs, dass sie da wirklich da die Kohle einfach nicht annehmen. Und von daher, weiß ich nicht genau. Also, wenn er es wirklich ernst meint, dann guckt man natürlich da schon echt zu den Spurs rüber, die absolut dringend einen Point Guard brauchen und für mich wäre das auch, ja, mal wieder so ein kleiner Traumfit. Also ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen und die Spurs sind auch eine Franchise, die da eigentlich nie Angst hatten, so einen alternden Star irgendwie aufzunehmen. Also das haben sie eigentlich immer gut hinbekommen. Man sieht es ja jetzt auch immer wieder mit dem Paul Gasol oder mit dem LaMarcus Aldridge, also da scheuen sie absolut nicht vor und natürlich wäre Kyle Lowry auf der 1 ein massives Upgrade. Also das wäre dann schon das Piece, was dann einen wieder so weit bringt zu sagen, boah, die Spurs könnten dann wirklich wieder ein richtig echter 100% Contender sein und nicht halt so jetzt so ein bisschen wie dieses Transition hier einfach mit vielen Lücken im Kader. Also das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Ansonsten, ja, gibt's auch noch so ein, zwei interessante Fits. Natürlich ist Philly extrem charmant. Da spricht man jetzt schon drüber, wie so ein potenzieller Kader aussehen sollte. Sollte Philly jetzt wirklich ihren Top-Pick bekommen, selber einen Top-3-Pick bekommen und eventuell, wenn die Lakers rausfallen, dann auch einen Top-5-Pick bekommen und dann hast du irgendwie einen Embiid, einen Lowry, einen Ben Simmons plus die zwei Top-Picks. Das ist dann schon ein charmantes Team, aber das ist dann eigentlich, wenn das ernst meint mit dem Ring, doch relativ unrealistisch, weil auch so ein Team, das bräuchte ja mit Sicherheit 3 Jahre, um da irgendwie in der Nähe zu sein, irgendwie contenten zu können. Ansonsten würde mich auch noch Denver zum Beispiel anlachen, das wäre so auch natürlich nette Sache, was die Nuggets ganz weit nach vorne bringen würde, aber natürlich auch nicht annähernd in die Reichweite, da irgendwie einen Ring zu holen. Also, ja, Spurs sind irgendwie schon das realistische Szenario, aber wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste, dann würde ich sagen, er bleibt bei den Raptors.
Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Also ich glaube, wenn die Raptors tatsächlich ihm den Nah-Max-Vertrag, wenn man so will, anbieten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er da geht. Also das sehe ich dann auch nicht. Da wären die Spurs tatsächlich das einzige Team, wo man sagt, das kann eine Alternative sein. Die sind wirklich nah dran vielleicht an einem Ring, wenn es ihm dann wirklich primär um den Ring geht. Auch die müssen immer noch an den Warriors vorbei und das ist mit Sicherheit nicht einfacher, als im Osten gerade an LeBron vorbeizukommen. Insofern finde ich das auch ein bisschen schwierig. Der Fit da theoretisch überragend. Also kann ich mir saugut vorstellen. In dem System ist ein extrem guter Verteidiger, ist ein sehr, sehr guter Shooter. Genau das, was die Spurs brauchen. Kann auch sneaky off the ball eigentlich ganz gut spielen. Also kann ich mir gut vorstellen bei den Spurs. Ich sehe ihn da nicht weggehen. Und diese ganzen anderen Szenarien, ja, irgendwie geil, die Pelicans bewegen Jrue Holiday und dann hast du ihn da irgendwie mit den beiden Bully Boys im Frontcourt. Sieht irgendwie ganz schön aus. Natürlich ist auch die Philly-Story irgendwie charmant. Aber das sehe ich alles nur unter der Voraussetzung, dass tatsächlich Masai Ujiri sagt, ja, pass auf, hier ist dein 5 Jahre, 120 Millionen, friss oder stirb, nimm es oder lass es. Und er dann sich entscheidet zu gehen. Also wenn die Raptors ihn behalten wollen, dann sehe ich da eigentlich auch nicht, dass wir Kyle Lowry in einem anderen Jersey sehen die nächsten Jahre. Und finde ich auch gut. Also ich finde, der ist irgendwie ein Raptor, der soll da bleiben. Wenn er geht, von mir aus gerne zu den Spurs, das Szenario würde ich auch gerne sehen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Kern insofern da aufgebrochen wird, dass du irgendwie weg von Lowry und DeRozan gehst. Das, glaube ich, ist die Zukunft der Raptors. Und wenn du links und rechts da ein bisschen optimierst, dann finde ich auch, dass das der richtige Weg sein kann.
Ja, warten wir mal ab, wie groß dann auch wieder so der Pop-Faktor ist, wenn er mit seinen ganzen Ringen kommt am Finger und dann einfach mal so ein Gespräch führt mit Kyle Lowry. Also könnte natürlich schon eine charmante Option sein, wenn man das wirklich ernst meint mit dem Ring. Aber wir gucken gespannt auf die Offseason. Da werden wir noch jede Menge Podcasts drüber machen.
So ist es. Dann sind wir durch, würde ich sagen, mit dem Basketball-Talk für heute, wa?
Ja, kann man glaube ich so durchgehen lassen. Dann haben wir noch jetzt natürlich ein absolutes Highlight auf vor uns natürlich. Viele neue Hörer von uns werden die Rubrik noch gar nicht kennen. Hatten wir eigentlich, ja, absolut etabliert, regelmäßig gemacht. Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli, wirklich absolut off-topic. Also jeder, der sich nicht wirklich für andere Sachen, abgesehen von Basketball, interessiert, der müsste jetzt leider abschalten, aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Also wir werden jetzt mal wirklich voll weggehen und uns mit Themen beschäftigen, die rein gar nichts mit Basketball zu tun haben. Die Rubrik nennt sich Kaffeeklatsch. Die Regeln sind relativ einfach. Ich habe es heute für Arne vorbereitet. Ich werde ihm gleich 3 Themenvorschläge geben, wobei ich einen noch gar nicht habe, den müsste ich eventuell freestylen. Und dann hat Arne die einfache Aufgabe, wirklich nur mit den Headlines, die ich ihm präsentieren werde, muss er sich ein Thema aussuchen, über das wir dann ausführlich diskutieren werden. Ich hau erstmal den Einspieler raus und vielleicht fällt mir dann noch eine dritte Rubrik ein.
Stabil.
So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen...
Junge, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
Oh, ich sitze hier gerade mit einem richtig breiten Grinsen, weil da so ein bisschen der Wehmut fast aufkommt. Das haben wir zu lange nicht gemacht. Ich freue mich und ich hoffe, du kannst dir aus deinem Ärmel irgendwo noch ein drittes Thema rauskratzen. Ansonsten mache ich das 50-50-Ding und nehme auch deine 2 Vorschläge. Ich habe auf jeden Fall maximal Bock.
Ich lasse mir nichts anmerken. Wir fangen direkt an mit den 3 Themen. Thema Nummer 1. Michaela Schäfer und Hani. Fremdgeh-Skandal.
Oh Gott.
Zweites Thema. Naked Attraction. Herzblatt mit Schwängeln.
Ja, das dritte.
Thema Nummer 3. Bibis neuer Song.
Keine Option. Also das ist tatsächlich Thema Nummer 3, kann ich dir schon sagen, ist keine Option. Ich habe es bis heute geschafft, diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Song, nicht einmal zu hören, nicht einen Fetzen von zu hören, nicht zu sehen, kein Video zu sehen. Ich weiß nicht, wer Bibi ist, ich weiß nicht, wie die aussieht, ich weiß nicht, was die macht. Und nein, hör auf!
Jetzt wird der Podcast erstmal wegen Copyright Infringement dicht gemacht.
So. Ach du Scheiße, nein, also das ist keine Option. Danke dafür, jetzt weiß ich auch, warum sich da alle Leute irgendwie gerade drüber austauschen müssen. Das ist keine Option, Thema 1 ist erst recht keine Option und da ich wahnsinnig gerne über Schwängel und andere Körperteile rede, nehme ich natürlich Thema Nummer 2.
Ja, sehr gut, Thema 1 war auch natürlich die Ente, da wäre ich jetzt nicht vorbereitet gewesen. Dann machen wir weiter, Naked Attraction ist die absolute neue Dating-Show-Sensation. Ich habe sie selber nicht geguckt, habe aber natürlich in meiner Recherche, wie man das als echter Journalist macht, habe ich mir ein paar Auszüge davon angucken können. Die neue Sendung läuft auf RTL 2 und tatsächlich ist es ein ähnliches Format wie bei Herzblatt. Man hat einen Kandidat bzw. eine Kandidatin und dann gibt es... also beziehungsweise jemand, der sich das aussuchen darf, und dann hat man jeweils 5 Kandidaten, unter denen man aussuchen kann. Das Prinzip dabei ist aber nicht, dass man irgendwie charakterliche Eigenschaften bekommt oder die so ein bisschen was von sich erzählen können. Nein, man steht dann vor so einer Wand, die man dann aufsplitten kann, und einzelne Körperpartien werden dann aufgedeckt. Und es hat wirklich tatsächlich damit angefangen, dass als erstes der Penis freigelegt wurde. Also die Frau steht dann da mit der Showmasterin davor und geht dann wirklich von Tür zu Tür und guckt sich dann erstmal die Penisse an damit. Also was sagst du erstmal dazu?
Oh Gott, Hilfe. Ich bin sprachlos, wie man wahrscheinlich merkt. Ich bin großer Verfechter von Herzblatt. Ich habe das sehr gerne geguckt früher, weil ich das irgendwie so die perfekte Mischung aus Trash und doch irgendwie charmanter Unterhaltung gefunden habe. Das jetzt ist natürlich eine neue Dimension. Also im Prinzip, erster Impuls, würde ich sagen, ist nur konsequent, dass dieser asozialen Sender RTL 2 das jetzt einfach auf die Spitze treibt und sagt, pass auf, es geht hier eh um nichts anderes. Es geht sowieso den ganzen Tag um Nacktheit, um Pimmel, um schlechte Schlagzeilen. Also ja, stellen wir jetzt mal 5 Leute irgendwo hin, die sollen ihre Pimmel rausholen und dann soll irgendjemand sagen, welcher der schönste davon ist. Im Prinzip ist es nur konsequent. Es ist natürlich ein Stück weit tatsächlich ein ziemliches Armutszeugnis für die Fernsehlandschaft und Medienunterhaltung, wenn sowas tatsächlich gesendet wird. Ich stelle mir sowas immer eher vor, so eine Sendung entsteht ja im Zweifel im Rahmen von irgendeiner Redaktionskonferenz oder so. Also da sitzt dann meinetwegen, sitzen 15 Leute an einem Tisch, die die Aufgabe haben, neue Formate für RTL 2 zu entwickeln, keine Ahnung. Und dann sitzt da irgendjemand dabei und sagt so, ja, wie wär's denn, wenn wir 5 Männer in so eine Röhre stellen und da müssen die ihre Pimmel zeigen und eine Frau darf auswählen, welcher der schönste ist. Und dann sagt der Aufnahmeleiter so, tolle Idee. Ja, gekauft, das machen wir, das wird die neue Serie. Und dann wird das tatsächlich so gemacht und produziert. Also ich frage mich mal, wie sowas wirklich zustande kommt. Ob das Leute ernst meinen oder ob das einfach so eine grundsatirische Haltung ist, die RTL 2 einfach fährt und sagt, pass auf, wir tun einfach so, als würden wir das ernst meinen. Im Prinzip verarschen wir euch alle nur und Jan Böhmermann gehört schon längst RTL 2. Keine Ahnung, ist ja auch ein Szenario, über das man mal nachdenken kann.
Es gibt so geile Muster dann auch dabei. Natürlich auch klassischerweise wird dann erstmal mit den Männern angefangen, damit irgendwie man dem Sender nicht vorwerfen kann, dass es jetzt was Chauvinistisches wäre. Aber danach, das Highlight ist natürlich, dass einfach ein paar Titten zu sehen sind. Also es ist einfach geil. Was ich am herrlichsten wirklich fand von der Viewing Experience, war dann, wie dann die Moderatorin dann mit der Frau dann so lang ging und dann sich wirklich dann so jeden Penis einfach so ganz objektiv angeguckt hat. Da war das so, oh ja, okay. Also hier haben wir großer Penis, kleine Hände. Ach, das ist doch auch nicht schlecht. Oh, hier haben wir einen beschnittenen. Wie stehst du denn dazu? Und das ist wirklich unfassbar. Also, und ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also natürlich, ich glaube, eine sehr interessante Frage, worüber man sprechen muss. Wie viel Kohle bekommen diese Leute? Und natürlich die zweite Frage, wie viel Kohle müsste man dir bieten, um dich da wirklich einfach in der Öffentlichkeit nackt zu präsentieren? Wir hatten das schon mal drüber geredet, was diese andere Show anging. Was war das
nochmal? Ja, die auf der Insel aus. Auf dieser war. Insel da, ja, ich weiß gar
aber
nicht.
Das ist nochmal eine andere Nummer. Also ich das noch härter finde ich das hier.
Also ehrlicherweise glaube ich nicht, dass die Leute dafür viel Geld kriegen, weil ich glaube, dass du immer eine ausreichende Anzahl seltsam gepolter Leute kriegst, die das auch so machen, für, was weiß ich, 250 Euro Aufwandsentschädigung, vielen Dank, und dafür könnt ihr noch frei essen am Buffet, so, und ihr müsst eigentlich nur eure Pimmel zeigen. Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Der Betrag, für den ich das machen will, finde ich tatsächlich schwierig. Also ich bin bei sowas ja sehr, sehr offen, wie man vielleicht weiß. Also mit Nacktheit prinzipiell habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem. Also ich weiß nicht, ich habe da eine sehr, wie soll ich sagen, freizügige Erziehung genossen. Also mir ist das Latte. Ich würde auch mit jedem, den ich nicht kenne, in die Sauna gehen und irgendwie meinen Schwengel da präsentieren, habe ich nicht wirklich ein Problem mit. Von daher ist, glaube ich, bei mir der Betrag erschreckend gering. Also ich würde mal sagen, das Over-Under würde ich irgendwo bei 1000 Euro ansiedeln und würde es wahrscheinlich auf jeden Mann, Fall machen.
Okay, also wenn wir 1000 Euro zusammengesammelt bekommen, patreon.com, dann wird Arne sich bei dieser Serie anmelden. Ich werde dafür sorgen, das werden wir dokumentieren. Oh Mann, ja, ich weiß nicht. Es wirft für mich tatsächlich ein ernstes Diskussionsthema auf. Ist für mich, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, aber ich finde, wie bei vielen anderen Sachen, ist das so ein bisschen komisch. Es ist so ein festes Gedankenmuster, was wir da einfach so absolut drin haben, dass so eine Aktion, sich da jetzt wirklich nackt im Fernsehen zu zeigen, ob es jetzt ein asozialer Sender ist oder her, dass das irgendwas von der eigenen Würde oder dem Ansehen wegnimmt. Und das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie sehr fraglich, ob das jetzt wirklich so ist. Also ich meine, was macht das letztendlich? Man hat halt einmal deinen Schwengel gesehen, danach sollte man doch trotzdem irgendwie ein ganz normales, unverändertes Leben weiterführen können, oder?
Ja, definitiv. Ich finde auch nicht, dass, also ich würde niemals die Leute irgendwie kritisch betrachten, die da mitmachen. Im Gegenteil, ich finde das nicht wild. Warum? Also mein Gott, wir sind alle nackt, wir haben alle entweder einen Pimmel oder irgendwie Titten, so. ist halt so, dann macht man für mich sowieso viel zu viel Aufheben drauf und viel zu viel Trara darum, ja mein Gott, dann, also Leute haben halt sowas da rumhängen oder halt nicht rumhängen, wo ist das Problem? Also für mich ist das sowieso nicht nachzuvollziehen, warum das so ein Riesenthema ist, warum man sich mit Nacktheit hier so wahnsinnig schwer tut, warum das immer so ein Riesenthema ist, ah, ich habe meinen Lehrer an der Sauna getroffen, ja und? Also hä? Der hat einen Pimmel, der hat auch 5 Finger an jeder Hand und im Zweifel irgendwie 2 Augenbrauen. Also ich finde es einfach total unspektakulär. Also für mich wirft das eher ein fragwürdiges Licht auf die Produktionsfirma dahinter oder den Sender, der irgendwie der Meinung ist, dass das jetzt gerade das ist, was die deutsche Medienlandschaft gebraucht hat. Ich finde nicht, dass man sich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise entwürdigt, wenn man sich da nackt im Fernsehen zeigt oder im Playboy oder mein Gott, warum denn nicht? Also ich finde das Ganze einfach denkbar unspektakuläres Thema. Leute haben halt was da rumhängen und mein Gott, das ist halt ein Stück Haut und so spannend ist es dann eigentlich auch wieder nicht.
Ja, ist vor allen Dingen auch interessant. Also ich meine, das Internet wird ja mehr oder weniger von Pornhub und so weiter regiert. Also das sind ja wahrscheinlich inzwischen milliardenschwere Konzerne. Und dass du trotzdem die Leute mit Nacktheit immer so bekommst, dass du einfach mal da im TV irgendwie einen Satz Brüste zeigst oder einfach vor allen Dingen auch mal einen Schwengel, weil das ist ja eigentlich immer besonders spannend. Also Brüste sind ja doch sehr oft vertreten. Also dass du da die Leute da einfach immer wieder bekommst, finde ich sehr spannend.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Also ich meine, Bilder von nackten Menschen oder Bewegtbild von nackten Leuten im Internet zu bekommen, dauert ungefähr 4 Sekunden. Also warum dann Leute sich eine Sendung angucken, wo sich halt nackte Leute hinstellen, die ich sowieso an allen Ecken und Enden zu sehen kriege, finde ich ein bisschen seltsam. Aber lass uns mal zurückkommen auf die Sendung. Was ist dann der Verlauf der Sendung? Dann hat man sich irgendwann entschieden und sagt, ich finde Penis Nummer 3 am schönsten und dann heirate ich den oder dann muss ich mich auch ausziehen oder wie geht's dann weiter?
Nee, es geht natürlich schon weiter. Also erstmal der zweite Schritt war, glaube ich, dass, also nach der ersten Penisrunde musste sie sich entscheiden und einen Kandidaten schon mal wegschicken. Da ist die Kandidatin tatsächlich auch nach Penisgröße und Länge gegangen, fand ich ehrlich. Ist einfach ein vernünftiger Ansatz. Oh Gott. Naja, zweite Runde war dann, dass sie sich umdrehen mussten und man die Rückseite sich angucken konnte und dann wurde halt so ein bisschen leicht aufgedeckt. Also irgendwann wurde man tatsächlich, konnte man auch die Gesichter sehen und später wurde es ausgedehnt und am Ende, das war besonders schön, als es nur noch 2 mögliche männliche Kandidaten gab, musste die alte sich erstmal selber ausziehen.
Ach du liebe Güte.
Und dann standen die sich da irgendwie nackt gegenüber. Da durfte sie sich einen aussuchen, mit dem sie dann irgendwie aufs Date gehen kann. Das dann, glaube ich, angezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist die Show. Es ist super.
Oh Gott, was soll man dazu noch groß sagen? Das ist natürlich, es ist ein bisschen trist, dass man damit heutzutage Geld verdienen kann, so eine Sendung irgendwie anzubieten. Andersrum gucken es wahrscheinlich relativ viele Leute. Und insofern ist es dann letztlich auch nur konsequent und irgendwie eine Frage von Angebot und Nachfrage, wenn Leute sowas sehen wollen. Das ist ja irgendwie bei diesen ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Assi-TV-Sendungen, irgendwie auch nicht anders. Man kann sich immer wieder drüber echauffieren, dass es sowas gibt, aber es gibt es halt auch nur, weil es verdammt viele Leute gucken, weil es da nach offensichtlichen Bedarf und eine Nachfrage gibt. Dann kann ich mich halt auch nicht über RTL und RTL 2 aufregen, dass sie sowas die ganze Zeit auf den Markt hauen, wenn es halt genügend Leute gucken, dass es irgendwie erfolgreich ist. Also ich glaube, da muss man immer mal so ein bisschen in die Perspektive wechseln und sich eher an die eigene Nase fassen, statt sich darüber aufzuregen, dass solche Leute da irgendwie solche Programminhalte fahren.
Ja, sehe ich auch so. Ist, glaube ich, mein Takeaway. Also natürlich, die Sendung als asozial abzustempeln, ist verbucht, aber trotzdem müssen wir da, glaube ich, so ein bisschen als Gesellschaft einen besseren Job machen, uns der Sache so ein bisschen zu öffnen und ein bisschen da rationaler zu sein. Man sieht es ja auch immer wieder, also klar, stellt man sich jetzt mal vor, so in deinem eigenen Freundeskreis, wenn du jetzt da zu Gast warst und man da irgendwie am Sonntag um 23.30 Uhr deinen Schwengel angucken könnte, dann wäre das schon auch erstmal ein Thema, aber es würde sich halt relativ schnell auch widerlegen. Mein Gott, bestes Beispiel ist ja eigentlich immer wieder dafür, die es echt clever gemacht hat, meiner Meinung nach, Miley Cyrus, die uns ja quasi mit ihren Geschlechtsmerkmalen gequält hat in den letzten Jahren. Also immer wieder, jeden zweiten Tag konnte man neue Fotos sehen. Und irgendwann interessiert es halt auch einfach irgendwen keinen mehr, weil halt kein Reiz mehr da ist. Das ist schon interessant.
Das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Also da muss man sich einfach ein bisschen von diesem spektakulären Ansatz, oh mein Gott, da ist jemand nackt, einfach so ein bisschen abwehren. Also ich zum Beispiel, ich würde problemlos mit jedem Menschen, den ich kenne oder nicht kenne, in meinem beruflichen, privaten, sonst was Kreis in die Sauna gehen. Da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Aber das ist ein riesen Tabu. Also da würdest du niemanden finden. Da würden alle sagen, was? Nee, kannst du nicht mit ihm in die Sauna gehen? Und da guckt ihr euch ja gegenseitig was weg und so. Also ich denke halt immer, mein Gott, ich gehe gerne in die Sauna. Ist mir doch egal, mit wem. Also das ist, glaube ich, da muss man einfach mal so ein bisschen einen lockeren, entspannteren Umgang damit finden.
Ja, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also, dass du da so offen bist, finde ich sehr bewundernswert. Ich selber ist auch schon da immer so ein bisschen, Sauna finde ich immer noch so ein minimal beklemmendes Szenario.
Echt?
Also ich muss auch sagen, dass ich da nicht so komplett offen bin.
Ha, interessant. Also ja, aber es ist, glaube ich, da bist du dann auch in der Mehrheit. Also ich finde das einfach immer so relativ undramatisch. Aber ist natürlich, wenn einer das irgendwie ein bisschen seltsam findet, dann reicht's schon, dann ist es halt schon ein komischer Moment, wenn du das Gefühl hast, so, da sind nicht alle gleich locker. So, der eine stratzt da irgendwie fröhlich nackt durch die Sauna und nimmt jeden in den Arm und sagt Moin. Der andere versucht da eigentlich nur das Handtuch so gut zu halten, dass man möglichst wenig sieht. Also das ist ja auch immer wieder so ein bisschen faszinierend, wie Leute dann in die Sauna gehen. Aber ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema für sich. Ich würde gerne mal wieder in die Sauna, merke ich gerade, vor allem draußen hier.
Auf jeden Fall. Schon wieder. Es ist ja auch halt so eine schöne Sache, das ist ja das Problem dabei. Sauna, wirklich eine Top-Geschichte, aber man kann sich selten so richtig dabei entspannen, weil es halt dann doch irgendwie so ein bisschen eigenartig ist. Naja, ich werde dran arbeiten und 2018 gibt es dann den Ins Gesicht von Staudemeyer Nacktkalender zu kaufen, häufig erhältlich, 25 Euro, kein Problem.
Oh Gott, Hilfe, ja, warum nicht?
Steht oder vielleicht der Tür und schüttelt mit dem Kopf.
Schön Nackt-Podcast aus der Sauna. Machen wir vielleicht, wenn wir dann die 1000 Likes auf Facebook endlich mal haben.
Ja, das ist der nächste Aufruf, also reißt euch mal zusammen.
Reißt euch zusammen, ja. Schön, nee, vielen Dank dir fürs Vorbereiten. Hat mir Freude gemacht, endlich mal wieder Kaffeeklatsch, finde ich gut.
Ja, gut, dann binde ich das jetzt nochmal kurz ab und dann sind wir auch mehr oder weniger durch.
So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen...
Junge, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
Stabile ja, Angelegenheit. Stabil. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir werden uns auf jeden Fall zeitnah melden. Also wir müssen jetzt auch noch nicht tippen irgendwie für Conference Finals, weil davor melden wir uns auf jeden Fall noch. Ich würde einfach mal sagen, dass die nächste Episode mal unser Playoff-Vögli sein wird, oder? Könnten wir mal zwischenschieben, eventuell zwischen wirklich Game 6 und Game 7 noch der laufenden Serien, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen was zwischenschieben, das dann irgendwie mixen, natürlich noch über die Serien reden, aber dann einfach auch mal wieder die Wünsche unserer Hörer befriedigen und einfach mal wieder ein paar Fragen beantworten, oder?
Finde ich gut. Lass den nochmal vielleicht für Freitag eintakten. So, ich bin jetzt ja relativ flexibel. Donnerstag auf Freitag ist Game 6 bei Rocket Spurs, je nachdem, ob es dann das letzte ist oder nicht. Dann hat man, dass man reden kann, dann können wir Freitag schön Vögli raushauen. Ist mal wieder an der Zeit.
Klingt sehr stabil. Dann, ja, machen wir das so fest. Also hört ihr Freitag wieder was von uns. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen raus in die Sonne und du kannst dich ja nass regnen lassen. Viel Spaß dabei.
Ich werde Tennis spielen heute, allerdings tatsächlich vermutlich im Regen. Also irgendwie sieht es noch nicht so richtig geil aus. Aber was soll man machen, ne? Auf dem Weg zum großen Triumph muss man auch ein bisschen Opfer bringen unterwegs.
Pass auf deine Knochen auf. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Ins Gesicht von Staudemeyer.